Segnen Nachmittag. Heute ein bisschen noch ungewohnt, noch alles umgebaut. So, da die Hälfte, da die Hälfte, da sitzen die Linken, da sitzen die Rechten, da sitzen die Außenseiter. So, Gott möge uns alle segnen. Wir wollen heute über Gebet des Glaubens uns Gedanken machen, über das Beten überhaupt. Was ist das Beten? Ich denke, das Größte und Gewaltigste, was ein Mensch überhaupt tun kann, ist beten. Bevor man Burgen, Schlösser, Paläste baut und so weiter, hat man Altäre gebaut und man hat Gott angebetet. Sogar die ersten Menschen, Kain und Abel, haben auch einen Altar gebaut. Und da wissen wir, am Altar ist ein Mord passiert, weil Gott anscheinend den Kain nicht so erhört hat, wie er es gewollt hat. Die Macht des Gebetes, darüber wollen wir sprechen. Aber zuerst einmal möchte ich euch einladen für die nächsten Veranstaltungen. Am Freitag, Gott will dich vom Himmel her berühren. Dann am Samstag um 11 Uhr ist Frauenbrunch. Und das Thema wird sein, Jesus bricht alle Ketten. Und abends haben wir dann Gottesdienst und da wird das Thema sein, Gott hat alles in der Hand. Der hat ganz fest in der Hand. Du denkst manchmal, Gott hat die Kontrolle verloren, Gott macht nichts mehr, Gott tut nichts mehr. Nein, er hält die ganze Welt in seiner Hand, auch wenn es in der Welt drunter und drüber geht. Und die Mächtigen nicht mehr mächtig werden und mächtig sind ihrer Macht, sondern ja, da gleitet alles, wenn ich dran denke, was in Japan passiert und so weiter, das gleitet den Leuten, den Mächtigen einfach aus der Hand. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, deine Sprache verrät dich. Deine Sprache verrät dich. Am besten, du sagst gar nichts. Dann erfährt man nicht, was für ein Mensch du bist, welche Sprache du hast, welche Nationalität du hast und so weiter. Deine Sprache verrät dich. Wir wollen uns über die Sprache uns Gedanken machen. Wir haben ja auch letzten Sonntag über das Reden gesprochen, über das Reden, also das Plappern, unnötige Reden, dass man für jedes unnütze Wort bei Gott Rechenschaft ablegen will. Ja, und ich weiß nicht, was das für eine Abrechnung sein wird, wenn wir eines Tages bei Gott sind und dann über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen dürfen. Wie viele unnütze Worte haben wir als Menschen gesprochen? Und ein Wissenschaftler hat mal festgestellt in einer Untersuchung, dass wir also 30.000 und mehr Worte pro Tag babbeln. Und du überleg einmal, das ist ein ganzes Buch pro Tag. Und dann 365 Bücher sind das im Jahr. So, über das Gebet. Ja, da möchte ich noch hinweisen auf die Veranstaltung mit Merlin Neubauer. Dienstag, den 26., Mittwoch, den 27. und Donnerstag, den 28. April, jeweils 19 Uhr. Also das sind evangelistische Veranstaltungen. Ich denke, da kann man gut Fremde mitnehmen. Sie wird ein großes, großartiges Zeugnis geben von ihrer Heilung, aber dann auch, wie Gott sie innen drin wiederhergestellt hat. Denn es nützt nichts, wenn wir äußerlich geheilt werden und innerlich nicht geheilt werden. Die innere Heilung ist viel, viel wichtiger wie die äußere Heilung. Deshalb, wir wollen Menschen dienen von innen her, vom Wort Gottes her, so auch jetzt hier über das Gebet. Ich möchte als Einstieg nur ein Vers nehmen, zuerst einmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 15, das Gebet des Glaubens. Da steht es, wird dem Kranken helfen, aber ich möchte das auslassen. Ich möchte grundsätzlich sagen, das Gebet des Glaubens wird helfen. Egal, was deine Situation ist, nicht nur Krankheit, aber wenn es bei Krankheit hilft, hilft es auch woanders. Wenn du also für Kranke beten kannst und die Kranken geheilt werden, dann ist, die Krankheit ist ja die Spitze des Eisberges, dann kannst du auch für was anderes beten. Du kannst für die Wohnung beten, kannst du für die Arbeit beten, kannst für die Finanzen beten, kannst für deine Familie beten, wenn du für die Krankheit beten kannst und geschafft hast, die Krankheit wegzubeten. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, denn die Voraussetzungen für das Krankengebet ist genau das gleiche wie für alle anderen Gebete auch, alle anderen Gebetsformen auch. Grundsätzlich, Beter sind Wundervollbringer. Und wir wollen heute das Gebet einfach untersuchen, das Gebet des Glaubens. Was ist das für ein Gebet? Was für eine Art? Wie sieht das Gebet des Glaubens aus? Was ist das rechte Beten überhaupt? Das richtige Beten? Es ist wie ein Handwerk. Man muss das Handwerk lernen. Das Beten ist das Handwerk des Glaubens, der Gläubigen. Wir müssen also lernen, mit diesem Handwerk zu arbeiten. Es ist eine Kunst. Und Kunst kommt vom Können. Also nimmt den Gläubigen das Gebet weg. Und was bleibt in seinem Leben? Also ein Mensch, der nicht mehr betet, ist kein Christ mehr, kein Glaubender mehr, erwartet nichts von einer höheren Instanz, Atheisten beten nicht, Atheisten reden, Atheisten handeln, die machen vielleicht mehr als die Christen unter Umständen, aber sie tun eines nicht, beten. Beten ist Schöpfen aus der unsichtbaren Welt. Das wäre so im Großen und Ganzen das Beten. Erst das Gebet macht unser Geist aktiv, macht unser Inneres aktiv. Gebet aktiviert unseren Glauben. Ja, unsere Vorstellungen, unsere Vision, unsere Träume werden umgesetzt, werden lebendig gemacht. So Beter bewegen Gottes Arm. Sie können sogar Berge versetzen, denn wenn du glauben würdest wie ein Senfkorn, sagt Jesus, dann könntest du zu dem Berg sprechen und er würde sich wegheben. Aber allein das Sprechen funktioniert nicht. Du musst also schon anders sprechen wie gewöhnlich. Du musst in Vollmacht sprechen. Und Beten ist eigentlich in Vollmacht reden. In Vollmacht reden. Also Beter verändern die Welt, aber zuerst einmal ihre innere Welt wird als erstes verändert. Die größte Kraft, die Christen überhaupt haben, ist das Beten. Und leider wird davon so wenig Gebrauch gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du im Gebet verbringst, aber wir sollten auch eigentlich den Zehnten an Zeit Gott geben. Und das wäre das Reden mit Gott. Der Zehnte an Zeit, das Reden mit Gott. Also nicht jedes Beten ist Beten. Ich denke nur so, was die Leute heutzutage in der Kirche zusammen beten, einfach auswendig gelernte Gebete oder wenn einer vorbetet und dann der andere nachbetet, das sind also nur nachgesprochene Gebete. Was ist ein richtiges Gebet? Am besten beten können Kinder. Die Kinder können am besten beten, deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Beten ist mehr als nur Sprüche machen, fromme Sprüche oder irgendwelche fromme Phrasen oder Proklamationen. Nur Proklamationen aufzusagen, das ist viel zu wenig. Da muss also das Innere mitspielen, der Geist muss mitspielen, der Heilige Geist muss mitspielen noch dabei. Das Gebet ist das Reden des Geistes zu Gott. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, das ist also was von oben kommt. Aber wenn du voll Heiligen Geistes bist, du redest zu Gott, dann ist noch eine andere besondere Form des Betens, was in der Bibel erwähnt wird, Beten im Geist. Das ist Beten im Sprachen, also wie der Geist gibt, auszusprechen. Der Geist erforscht alle Tiefen und in der Bibel heißt es, wer im Geist in Sprachen betet, erbaut sich selber. Also der ermutigt sich selber, der spricht sich selber von innen her Mut, der reinigt sich selbst von innen, der läutert sich von innen, denn wir beten manchmal sehr viel Unsinn zusammen. Wir beten so immer so, wie die Katholiken früher gebetet haben, oder wie es in den Gebetsbüchern damals stand, die beten für eine glückliche Niederkunft der Königin, die beten also, dass eine gute Ernte ausfällt und so weiter. Es ist alles gut und richtig, aber der Geist weiß, was wir brauchen, was bei uns nicht stimmt. Und der Geist Gottes vertritt uns dann bei Gott und hilft unserer Schwachheit, heißt es in der Bibel, mit einem unaussprechlichen Seufzen. Das ist in Sprachen beten. Also, wir beten nicht unsere Gebete, wenn wir im Geist beten, denn unsere Gebete sind eigentlich, bitte entschuldigt mich, aber das ist wertlos. Meine Gebete sind wertlos, deine Gebete sind wertlos. Wenn wir nur so beten, was uns gerade einfällt, was wir gerade denken und wir sehen deine Bedürfnisse irgendwo, ich kriege so viele Briefe, bitte bete für Japan. Was soll ich für Japan beten? Dass da noch ein Kraftwerk in die Luft geht, dass noch mehr Erdbeben kommt oder dass weniger Erdbeben kommt oder dass die Leute evakuiert werden, das ist auch schrecklich für die Leute. Was soll ich für Japan beten? Bete für Japan. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenbeten soll. Es wäre eine Möglichkeit für Japan zu beten im Geist, in Sprachen. Der Heilige Geist weiß, was den Japanesen gerade jetzt richtig wäre. Vielleicht die Regierung davon zu jagen oder dass die ganzen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Das könnte man vielleicht beten, aber das kannst du nicht bewirken, kann ich nicht bewirken. Das muss schon Gott wirken oder die Menschen müssen es wollen. Also Gebet, wo der Mensch nicht will, ist wertloses Gebet oder die Menschen nicht wollen. Also du kannst für jemanden beten, wenn der nicht will, will er nicht, kannst nichts machen. So, wenn wir im Geist beten, dann überlassen wir Gott oder beziehungsweise dem Heiligen Geist die Gebete, wie er die übersetzt. Ich sage nur H oder O oder I oder irgendeine Silbe und dann macht der Heilige Geist dann die Buchstaben und die Sätze und die Wörter und er überträgt dann mein Seufzen. Und Seufzen, überlege einmal, was ist Seufzen eigentlich? Seufzen ist Stöhnen. Oder, ja, Seufzen kannst du gar nicht definieren. Ein Mensch, der Schmerzen hat, der seufzt. Oder der kaum mehr schafft zu leben, der unter der Last erdrückt wird, der seufzt. Ach, wenn nur Abend werden würde. Und wenn es nur Feierabend werden würde. Man seufzt, dass wir seufzen. Also etwas erwarten, was nicht da ist und was man gerne hätte. Gebete grundsätzlich müssen zum Himmel gesprochen werden. Deshalb, man schaut immer zum Himmel auf, wenn man betet. In der Regel, also sollte man machen. Man sollte nicht auf die Probleme gucken, sondern wegsehen und aufsehen, sagt uns die Bibel. Das ist die richtige Form. Und dann die Hände hochheben, das ist auch, wenn man betet. Wenn du was erwartest, dann streckst du auch die Hände aus. Dann wirst du was empfangen. Dann bist du bereit zum Nehmen. Also man muss, also das Gebet des Glaubens ist also nicht nur ein paar fromme, gute, nette Worte zu sagen. Wir müssen also den Himmel in uns empfangen, zuerst einmal. Und erst wenn der Himmel uns erreicht, sind die Gebete erst gesprochen worden oder angekommen, also dieses Feedback von Gott aus. Gott hört nur Gebete. Ich werde ein paar Wahrheiten weitergeben, was mir im Laufe der Dienstjahre oder im Dienst für Gott groß geworden ist, auch in so vielen Gebetsstunden und selber, wenn man betet und so weiter, was einem klar geworden ist. Gott hört nur Gebete, die vom Heiligen Geist inspiriert worden sind. Vom Heiligen Geist einem gegeben worden sind, vom Heiligen Geist einem aufs Herz gelegt worden sind. Diese Gebete ist, die Gott hört. Also die Bitten habt ihr von ihm, aber wie kriege ich die? Der Heilige Geist muss sie übertragen in meinem Herzen. Und Gott hört nur geistliche Gebete, keine materialistischen Gebete. Da würde ich sagen, Hork, was willst du mit 1 Million machen? Du würdest sowieso nur verplempern und verludern das Geld und versaufen, verfressen und würdest dich damit angeben und würdest da große Sachen machen. Du musst reif werden für die Segnung. Und wenn du dann für die Segnung reif geworden bist, geistlich geworden bist, kannst du auch 10 Millionen von mir aus erbitten und du wirst auch kriegen. Aber wir müssen reif werden, die Gaben Gottes zu empfangen. Gott hört nur Gebete, die der Heilige Geist vorbereitet hat, vorgesagt, vordiktiert oder geprüft hat. So, weißt du, wenn man irgendwo hingeht, bevor dem Chef etwas vorgelegt wird, da prüft die Vorzimmerdame. Prüft das, kann er das oder wie wichtig das ist, die Priorität und so weiter. Dann legt es dann in der Mappe rein und dann guckt der Chef das an. Und so ist der Heilige Geist prüft, kontrolliert unsere Gebete. Können sie überhaupt Gott vorgelassen werden? Viele unserer Gebete werden vor Gott gar nicht vorgelassen, weil die keine Gebete sind. Dann sagt der Heilige Geist, ja, was willst du eigentlich? Das sind Gebete, da diktierte irgendjemand, bitt um das und bitt um das. Sag zu den Steinen, sie sollen Brot werden. Nur als Beispiel. Das wäre also vom Teufel vordiktiertes Gebet. Und es gibt so viele vom Satan vordiktierte Gebete. Sag, dass die Steine Brot werden. Mach ein Wunder, Herr. Herr, ich brauche jetzt hier ein Wunder. Aber wer hat dir das Wunder eingegeben, dass du um das Wunder bittest? Du brauchst vielleicht ein Wunder. Du hungerst. Jesus hat gehungert. Also es entsprach den Tatsachen. Aber wer hat ihn inspiriert? Sag zu den Steinen, dass sie Brot werden sollen. Also der Teufel, ganz klar. Und die Gebete müssen geprüft werden. Willst du? Braucht Gott das? Ist es wichtig von Gott? Und so weiter. Oder für die Sache Gottes steht es für das Reich Gottes irgendwie ein oder nützt es dem Reich Gottes? Denn eigentlich alle Gebete, die dem Reich Gottes nützen, die werden auf jeden Fall erhört. Gott hört alle Gebete, die das Reich Gottes einschließt. Also wenn du schlau wärst, ich würde dir raten, schlau zu sein, clever. Du kannst da was tricksen. Du kannst sagen, oh Herr, gib mir das und das, damit ich in deinem Reich besser dienen kann und damit ich mehr für dich tun kann. Also wenn jemand betet, Herr, gib mir mehr Geld, damit ich mehr Armen helfen kann, mehr Bedürftigen helfen kann, oder er gibt dir, aber er wird dir nicht gleich den Betrag geben, den du haben möchtest, er gibt dir einen kleinen Betrag und dann prüft er dich, machst du das auch? Gibst du wenigstens den Zehnten? Weißt du, Gott würde dir gerne mehr geben, aber du bist nicht einmal bereit, den Zehnten zu geben, der teste dich. Also, weißt du, von dem Heiligen Geist geprüfte Gebete und wie man betet, also Gott würde dir viel mehr geben, aber er probiert schon mit kleinen Gaben, was machst du damit, wie gehst du damit um? Wir haben verschiedene Formen des Gebetes, aber wie gesagt, die richtigen Gebete, die wahrhaftigen Gebete sind im Geist und in der Wahrheit. Also aus dem Herzen Gottes, nicht nur, dass sie wahr sind und stimmen, sondern die müssen mit Gott übereinstimmen, diese Gebete. Gott hört also nur Gebete, die vom Geist gewirkt sind. Und ich denke, das ist immer so bei mir, zumindest zuerst bete ich dummes Zeug zusammen, wenn ich bete. So alles Mögliche, da ein bisschen was und von dort ein bisschen was und von dort ein bisschen was. Und dann, wenn ich mit meinen privaten Gebeten, meinem Wunschdenken und was weiß ich, fertig bin, dann fängt erst das richtige Beten, erst das richtige Sprechen mit Gott. Genauso auch das Hören auf Gott. Am Anfang höre ich lauter Blödsinn. dumme Gedanken, alle, die sind gut vielleicht und manches ist auch wieder schlecht. Aber dann, wenn ich fertig bin mit den Stimmen, die da in meinem Kopf herumschwirren oder den Gedanken, die ich da habe, dann fängt Gott zu mir zu reden. Und Beten ist nie Einbahnstraße. Es ist immer ein Hin und Her ist ein Sagen und ein Hören auf Gott und dann wieder ein Warten auf Gott und dann wieder ein Reden zu Gott. Das ist also Gebet. Gebete des Glaubens sind also vom Heiligen Geist ausgebrütet und ausgekochte Gebete. Lass mich mal so sagen. Also Gebete, die vom Heiligen Geist formuliert worden sind und vorbereitet worden sind. Gebete des Glaubens sind mehr als nur fromme Zauberformeln. Viele Christen Hexen merken das gar nicht, dass sie sogar im pfingstlich-charismatischen Kreis hexen. Dann sagen sie Dinge und denken, wenn sie das oft und lang genug sagen und immer wieder wiederholen und denken, jetzt muss kommen. Jetzt habe ich schon 20 Mal das gesagt und jetzt am 21. Mal passiert es. Gebet ist mehr als nur Zaubern. Oder auch frommes Zaubern ist mehr als nur Gebrauch von Sprüchen oder Manipulation oder sich einsuggerieren etwas oder irgendein Ritual. Gebet ist mehr. Weißt du, echte glaubende Menschen müssen nicht lang beten, müssen nicht laut beten, müssen nicht schreien, müssen da nicht sich unmöglich benehmen, als wenn der liebe Gott schwerhörig wäre. Das müssen sie gar nicht, sondern ein Gebet, Elia, und da wird gerade im Jakobus 5 wird der Elia angeführt. Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich, er war schwach, ein sehr schwacher Mensch, ein sehr manipulierbarer Mensch, schwankender Mensch, der hörte was von der Isabel und rennt und versteckt sich, also ja, leicht beseitet auch, will sterben, also ist gleich niedergeschlagen und mutlos, das ist der Elia. Ein Mensch wie wir, aber er sprach ein Gebet, dass Gott mit Feuer antworten sollte, er sprach nur ein Gebet und es ward. Warum? Weil er reif war. Die Bibel sagt auch, das Gebet eines Gerechten bzw. eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also uns muss das Gebet muss von einem bewährten Menschen gesprochen werden, das Gebet des Glaubens. Und dann muss es ernstlich sein. Das muss uns ein wirkliches Anliegen sein. Ich will das haben, Gott, wenn du mir das nicht gibst, sterbe ich. Es muss also wirklich ein Bedürfnis sein, es muss auf Leben und Tod gehen, dieses Gebet. Ein Gebet des Glaubens ist also mehr als nur irgendeine Formel, die du aufsagst, die dann funktioniert. Eigentlich, wenn du mit Gott redest, brauchst du keine schönen, großartigen, geschwollenen, feinen, ausgefeilten Worte. Du kannst mit Gott reden, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ganz normal, einfach sagen, so, lieber Gott, so und so. Und am besten, du redest in deiner Muttersprache mit Gott. Das ist das Beste in der Muttersprache, so, nicht in Lateinisch. Weißt du, die Kirchen, die haben sich angewöhnt, Griechisch, Lateinisch oder Hebräisch, dann, dass man mit dem lieben Gott spricht. Nein, mit lieben Gott sprichst du in Bayerisch oder Schwäbisch oder Bayerisch oder was weiß ich, in welcher Sprache. Du redest in deinem Dialekt. Das ist, wie man mit Gott spricht. So wie du sonst auch, wenn du intim, persönlich bist mit jemandem und jemand lieb hast, dann würdest du auch nicht anfangen, Lateinisch zu sprechen. Und dann zu beschreiben, was das ist. Das machen die Mediziner, damit die anderen nicht hören sollen, was für Messer sie da nehmen sollen für dich oder welche Spritze. Nein, wir sollten Deutsch reden. Und der Teufel hat es verstanden, so ganz schön hinzukriegen, in Lateinisch, als wenn der liebe Gott nur in Lateinisch hören würde. Aber das kommt ja als eine Ableitung. Früher haben die Leute in Sprachen gebetet. Jetzt haben sie das nicht mehr, den Heiligen Geist nicht mehr. Dann ist alles organisiert und strukturiert und so weiter. Und jetzt muss es Lateinisch alles sein. Das ist die Kirchensprache. Nein, Gott hat eine andere Sprache, die Sprache des Heiligen Geistes. So, Gebete des Glaubens müssen nicht unbedingt schön formuliert sein. Sie müssen aus dem Herzen kommen. Und das, was aus dem Herzen kommt, geht auch zum Herzen. Und deshalb, der Heilige Geist vertritt uns mit einem Seufzen. Herzensgebete sind ganz anders als die auswendig gelernten Gebete. Kann natürlich auswendig gelernt sein. Diese Herzensgebete sind anders als abgelesene Gebete oder vorgebetete oder vorgelesene Gebete. Die kommen aus dem Herzen, die sind spontan. Die sind spontan. Die Gebete des Glaubens werden aus einer anderen Quelle gespeist, und zwar vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Bitte jetzt ihn, frag ihn jetzt. So wie der Teufel zu Jesus sagte, sag, dass die Steine zu Brot werden sollen. So muss der Heilige Geist einem vorsagen, was du sagen sollst. Nicht, dass der Teufel dir vorsagt, sondern die Quelle muss der Heilige Geist sein, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und das meine ich nicht nur zum Predigen, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen im Gebet. Und wir haben die ersten Christen gebetet. Denk nur an das Gebet, als sie dann von den hohen Priester kamen. Sie wurden ausgepeitscht und sie wurden bedroht. Und man hat gesagt, bitte sagt es nicht mehr weiter nochmals, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus alle Macht hat und dass Jesus krank geheilt und sagt das ja nicht und so weiter. Sie wurden bedroht. Und weißt du, wie sie beten? Genau das Gegenteil. Gib uns Mut und Kühnheit. Mach uns stark. Und dann stehen sie wieder auf dem Tempelplatz und predigen dort. Voller Power, voller Mut und Kühnheit. Sie haben gebetet und sie haben so gebetet, dass sogar die Städte sich bewegt hat. Weißt du, Gebete des Glaubens sind so starke Gebete, dass die Wände wackeln. Die Wände schwitzen. Und dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, sag doch deinen Knechten, dass sie aufhören sollen und nicht immer Hosianna, Hosianna, Hosianna rufen. Das sind Gebete, die aus dem Glauben kommen, aus dem Herzen kommen. Und was sagt Jesus? Aus dem Mund der Unmündigen habe ich meinen Lob zubereitet. Das sind Gebete des Glaubens, die dann Leute sagen, also hören Sie bitte, so betet man gar nicht. So betet man gar nicht. Hosianna oder gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Weißt du, Gebete des Glaubens, die heißen den Herrn willkommen. Die machen die Herrn Tor und Tür auf. In der Bibel heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also bitten will gelernt sein, das Gebet des Glaubens will gelernt sein. Die Bitten habt ihr von ihm. Also eigentlich, du sollst, wenn du betest, bevor du betest, solltest anfangen, Gott zu bitten, Herr, gib mir das Gebet, was soll ich überhaupt sprechen? Was soll ich bitten? Was brauche ich jetzt? Zeig du mir, was ich nötig habe, was mir fehlt. Wo bin ich in Minus? Wir denken manchmal, ich bin gut, ich bin perfekt. So wie die Gemeinde dort in der Offenbarung, ich bin gar satt, ich brauche gar nichts, also ich weiß gar nicht, wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Und dann sagt der liebe Gott, und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Und ich rate dir, kauf bei mir Augensalbe und Gold, das im Feuer geläutet ist. Wir müssen zuerst einmal, bevor wir beten, müssen wir anfangen, Gott zu bitten, hilf uns, richtig zu beten. Und ich habe eines gelernt, als ich das erste Mal 40 Tage gefastet habe. Ich habe gemerkt, ich habe x-mal Anlauf genommen. 3 Tage, das war kein Kunststück für mich, oder 8 Tage auch mal. Aber ich wollte mal länger fasten. Dann habe ich zuerst mal gefastet, dass ich fasten kann. Dass ich beten kann, dass ich Geduld habe, dass ich Ausdauer habe, dass ich Kraft habe und so weiter. Und erst nachdem ich vorgefastet habe für das Fasten, dann hat Gott mir Gnade geschenkt. Und genauso ist es auch mit Beten. Wir müssen zuerst mal vorbeten, bevor wir mit dem Beten anfangen. Wir brauchen so einen Vorspann. Herr, lehre uns beten. Das war das Gebet der Jünger. Und eigentlich so ein Schlüssel für das glaubensvolle Gebet oder Gebet des Glaubens ist das Vater Unser. Da kommst du nicht vorbei. Das Vater Unser ist so Umriss, wie du eigentlich als Vorspann. Das ist nicht das endgültige Gebet. Die ersten Christen, so wenn ich die Apostel höre, da haben sie nicht gesagt, lass uns zusammen das Vater Unser sprechen. Sie haben da ganz was anderes gesprochen. Gib uns Feuer und so weiter. Aber das ist der Einstieg ins Gebet, in das Gebetsleben. Und dann dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Halleluja! Und dann machst du weiter. Dann bist du schon auf dieser Segenswelle. Aber zuerst einmal diese Einleitung, zuerst dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, gib uns unser tägliches Brot, dann hast du das abgehakt. Weißt du, du musst schon zuerst mal im Vorspann etwas abhaken. Bitten, um wirklich beten zu können. Dann erlöse mich von dem Bösen. Wie viele Zorngedanken haben wir beim Beten. Weißt du, wir sagen, Herr, zeig dem da. Weißt du, wie böse, was sie mir alles angetan haben, wie die mich verletzt haben, wie die da über mich reden und was die da mir nichts gönnen und was weiß ich was alles. Und Herr, du weißt alles, wie die Welt mir zusetzt, wie der Teufel mir zusetzt. Und zuerst einmal erlöse mich von dem Bösen. Du musst zuerst mal erlöst werden, um beten zu können. Solange du gebunden bist, Das sind nicht nur deine Hände gebunden, sondern dein Mund ist auch verschlossen. Du bringst nichts raus. Da bist du nach 5 Minuten fertig und dann hast du eigentlich vielleicht noch eine ganze Nacht, eine Gebetsnacht das angesetzt und möchtest eine Gebetsnacht verbringen in der Gegenwart Gottes und so weiter, aber du bist nach 5 Minuten fertig und schaffst es nicht. Aber wenn du von dem Bösen erlöst worden bist, das Böse versucht dich ständig zurückzuhalten, abzulenken, da klingelt das Telefon, da klopft jemand an die Tür, dann kommen ganz komische Gedanken manchmal oder fällt dir was ein oder fällt dir was runter. Also ständig passiert etwas, was dich vom Beten abhält. Das ist immer der Böse. Der Böse möchte nicht, dass du mit Gott redest oder dass du einschläfst. Es ist erstaunlich, dass die Jünger vor Pfingsten ständig eingeschlafen sind beim Beten. denke an Garten Gethsemane oder wo auch immer, könnte nicht eine Stunde, der Herr Jesus wollte nicht viel, der wollte nur eine Stunde, dass man mit ihm wach zusammen mitbetet. Aber du siehst ja, wenn der Geist nicht da ist, wenn er fehlt, kann das Fleisch schon willig sein. Aber wenn der Geist nicht da ist, und umgekehrt auch, Geist und Fleisch, die hängen zusammen, wenn Gott nicht da ist, die Salbung nicht da ist, das schaffst du nicht. Und dann wirst du merken, du betest jetzt schon 7 Stunden und ist noch nichts passiert. Weißt du, du hast keinen inneren Frieden. Aber wenn du richtig im Glauben betest, wenn du das Gebet des Glaubens sprichst, dann merkst du nach 5 Minuten, das Gebet ist erhört, das brauche ich nicht mehr weitermachen. Kann ich aufhören? Kann ich wieder was anderes beten? Ich habe mal einen Fall gehabt, die Stuttgarter Zeitung wollte einen bösen Bericht über mich bringen und ich wusste, ich kann das nicht abwenden. Ich kann schimpfen, kann mich strampeln, kann anrufen, so viel ich will, passiert nichts. Und ich habe meinen Hörer aufgelegt, dann sagt meine Frau, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe den Hörer aufgelegt, dem Redakteur einfach gesagt, ich will das gar nicht mehr wissen und sie werden den Bericht nicht bringen. Dann sagt er, wer sind Sie? Und dann lege ich den Hörer auf. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Wer sind Sie? Ich bin im Flur, wir hatten damals unser Telefon im Flur, auf die Knie gegangen, habe gebetet. Ich habe gesagt, oh Herr, verhindere, dass dieser Bericht in die Zeitung morgen kommt. Und der Bericht kam bis heute noch nicht. Und er kam nicht, ich wollte es und so weiter. Warum? Die Zeitung wurde bestreikt. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wurde die Stuttgarter Zeitung als erste Zeitung bestreikt. Und die konnten den Bericht nicht bringen und ich konnte die Sache erreichen, die ich erreichen wollte. Also Gebet ist eine Macht. Wir sollten eigentlich auf die Knie gehen, wenn wir ein Problem haben, auf die Knie, sich vor Gott demütigen. Auf die Knie, wir sollten nicht vor den Problemen auf die Knie gehen. Wir sollten nicht vor Menschen auf die Knie gehen. Wir sollten vor Gott auf die Knie gehen. Das ist also Gebet des Glaubens, dass wir uns vor Gott demütigen. Und dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das ist, wie Gebete erhört werden. So, die Bitten habt ihr von ihm. Die Anweisung, wie man das macht und so weiter, das hat man auch von Gott. Diese Gebete sind im Herzen einfach gegeben. Plötzlich, und das werden sie nicht bringen. Das war so wie eine Inspiration von Gott für mich. Weißt du, wir brauchen das Rema für die Situation. Und dann brauche ich nur sagen, danke Herr, der Mann wird diesen Bericht nicht bringen. Da muss ich nicht mehr groß beten, Herr, verhindere das. Das macht dann der liebe Gott schon. Und so weiter. Aber wir müssen nur das Rema haben, das Wort von Gott, die Offenbarung von Gott. Und ich habe auch gar nicht mehr gebetet. Ich wollte natürlich am nächsten Morgen wissen, wie der Bericht aussieht. Und er war nicht. Bis ich dann erfuhr, dass die Zeitung bestreikt wurde. Und ich dann meine Unterschrift hatte, die ich brauchte. Wir sollten einfach im Glauben beten. Im Glauben heißt es, von Gott das Gebet bekommen haben, die Antwort bekommen haben, sie werden den Bericht nicht bringen. Mein Kind wird gesund. Oder mein Fall wird von Gott gelöst. Wenn du das in deinem Herzen hast, dann darfst du einfach getrost weiter deine Straße fröhlich ziehen und kannst sagen, danke Herr, ich weiß, es ist schon gelöst. Die Antwort habe ich da. Und es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist. Der Heilige Geist arbeitet wie der Blitz. Wie der Blitz. So. Wichtig ist, dass wir die Bitten von ihm zuerst haben und wissen, dass sie wirklich von Gott sind. Nicht menschliche Wünsche. Weißt du, wir beten so viel nach unserem Wunschdenken. Die Gebete des Glaubens sind nicht Wünsche. Wir sollen unsere Wünsche Gott anbefehlen. Die Bibel sagt ja, hoffe auf den Herrn und befehle deine Wege dem Herrn und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber wir versuchen, unsere Wünsche zu formulieren. Ich denke nur an Petrus. Der Herr hat ihn ganz schön zusammengestaucht. Ich bin froh, dass ich nicht Petrus war. Satan hinter mir. Weißt du? Und was hat er gesagt? Der hat ein schönes Gebet gesagt. Eigentlich um Jesus ging das. Herr, das widerfahre dir nicht. Also so ein nettes, süßes Gebet. Herr, das widerfahre dich nicht. Es ging um Jesus. Also er wollte Jesus beschützen und bewahren. Aber er hat falsch gebetet. Und dann sagt der Herr, Satan hinter mir. Du siehst also, wir beten manchmal satanische Gebete. So wie der eine da im Koran satanische Verse entdeckt hat. So werden, wenn wir anfangen, unser Leben mal richtig an zu beachten und zu untersuchen, wir werden feststellen, du, das sind so viele satanische Gedanken, die gar nicht von Gott sind. Und dass wir sagen, wer hat sie mir eingegeben? Wer hat sie mir eingeredet? Das widerfahre dir nicht. Er hatte gute Absicht gehabt mit Jesus, aber das entsprach nicht dem Willen Gottes. Wenn wir Gebete sprechen und Gebete des Glaubens sind Gebete im Willen Gottes. Zuerst sollten wir den Willen Gottes fragen. Herr, was ist dein Wille? Das ist also, wie wir herauskriegen, ob das Gebet gut oder schlecht ist, ob wir jetzt da weiter beten sollen oder nicht. Petrus betet oft im Fleisch, im, im Fleisch, Herr, hier ist gut sein, lass uns 3 Hütten bauen. Du siehst aus, also auch ein schöner Gedanke. Er will etwas für den Herrn tun, deine Kirche gleich für den Jesus bauen, für Elia eine Kirche und für Moses eine Kapelle oder was weiß ich. Aber das Gebet wurde nicht erhört, weil er menschlich dachte. Und wir denken so oft menschlich. Zuerst einmal, wenn du im Glauben beten willst, möchtest, dann solltest du zuerst einmal in der unsichtbaren Welt sehen. Was ist in der unsichtbaren Welt für mich von Gott bereitet und gewollt? Was hat Gott für mich bereitgelegt? Und eigentlich, wenn du offene Augen hast, geöffnete Augen, du siehst, das hat Gott für mich bereitet, das ist Gottes Wille für mich, das liegt für mich da, das wartet schon auf mich, ich muss nur abrufen. Im Glauben zu beten ist es, abzurufen, was Gott einem schon seit Ewigkeiten und ewigen Zeiten bereitgelegt hat. So ähnlich hatte Elia gebetet. Vater, ich weiß, dass jetzt Feuer vom Himmel fällt und das Opfer hier verzehrt wird. Und er hat einfach nur gesagt, komme, jetzt ist die Zeit reif. Und jetzt brauche ich's. Und es ging um die Ehre Gottes. Ist Gott Gott? So lasst ihm dienen. Ist Baal Gott? Lasst uns ihm dienen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, und er muss nur vielleicht ausgerufen haben, Feuer. Wir haben nur zwar sein Gebet, was da drin in etwa war, aber der hat es bereit gesehen, für ihn bereitgelegt. Und wir müssen, wenn wir von Gott etwas im Glauben erbitten wollen, wir müssen so lange beten, bis unsere Augen geöffnet werden und wir das Objekt, das Projekt oder das, was wir auch immer brauchen und wünschen und möchten, dass wir das im Geist sehen. Ist es für mich oder ist es nicht für mich? Und vieles ist vielleicht gar nicht für mich. So, das Gebet kann zwar eine gute Idee sein, was du betest, aber es muss eine göttliche Idee sein, eine göttliche Vorgabe. Und dann das Gebet eines Bewährten. Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet eines Bewährten. Guck mal, bevor der Elia Feuer vom Himmel holte und den Himmel verschloss oder wieder aufschloss oder was er auch immer machte, er konnte machen, was er wollte, er war ein Bewährter. Er hat am Bach ausgehalten. Du musst vorstellen, da sitzt er da 18 Monate. Komm Vogel, bring mir was zu frühstücken oder bring mir mal Mittagessen. Und er war bereit, auf Gott zu warten und dann bereit, auf die Witwe, bei der Witwe zuzubringen. 18 Monate, also über 3 Jahre lang war er in Wartestellung und da musste dieser Mann schon ganz schön sterben. Wenn du möchtest in Vollmacht beten, musst du zuerst mal sterben. Ganz schön gestorben sein, dass du gar nicht mehr so wichtig bist. Und du musst vorstellen, was der Elia war. Er war ein zorniger Mensch, er war ein Draufgänger, er wollte sofort die Reformation und die Revolution und alles sofort. Und Gott sagt, beruhige dich, bleib schön ruhig, bleib auf dem Teppich, reg dich nicht so auf. Und dann sitzt er da und füttert Vögel. Oder er lässt sich von Vögeln füttern. Vielleicht eher so. Und muss warten. Und dann, als das Wasser versiegt, dann sagt er, jetzt Herr, jetzt, ich hab dein Wort gehorcht. Ich bin bis hierher gekommen, aber das Wasser versiegt, es wird immer weniger. Der Grundwasserspiegel steigt, er fällt immer wieder runter und es kommt immer weniger. Habe ich dich nicht richtig gehört? Bin ich schon am richtigen Platz? Und Gott versetzt ihn noch in die nächste Geduldsprobe. Und wenn du Wunder Gottes erleben möchtest, oder also im Glauben voll Power beten möchtest, musst du erstmal Gott gegenüber sehr viel Geduld mitbringen. Und das ist Elia gewesen. Er ist gestorben innerlich und sagt, wie ist das doch Schnuppe, mach doch lieber Gott, was du willst. Wenn du so weit bist, mach du, was du willst. Also ich habe gesagt, ich habe geeifert für dich, ich habe mein Bestes gegeben. Also was soll ich? Ich bin nicht besser wie die anderen. Das ist der Punkt, wie Gott anfängt, Gebete zu hören. Wenn du dir nicht besser vorkommst wie die anderen, heiliger wie die anderen, frömmer wie die anderen, geistlicher wie die anderen, aber Gott wohlgefällig. Was sind wir vor Gott? Staub und Asche, Würmer, der Wurm frisst uns. Das ist also das Letzte. Und das Menschenleben ist wie Gras auf dem Felde. Wenn du nichts mehr geworden bist, bist du reif für Gottes Wunder, Gottes Herrlichkeit. Das war Elia. Er war ein Bewährter. Deshalb ist so wichtig, dass du lernst, abhängig nur noch von Gott zu sein. Auch nicht mehr von Raben, auch nicht mehr vom Bach, Krit da und nicht mehr von der Witwe, einfach nur von Gott abhängig zu sein und in der Verbindung. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun, ich bin der Weinstock, ich sei die Reben. Also durch diese Verbindung ist es, wie wir zu was kommen, in der Verbindung mit dem Herrn. Solange die Verbindung nicht steht, solange wir keinen Kontakt zum Himmel haben oder zum Weinstock, das ist eigentlich in die Erde, aber ich sage das jetzt mal geistlich, solange wir kein Signal von Gott empfangen, so dass jetzt ist in Ordnung. Weißt du, so ein Signal von Gott, also wenn du Telefon wählst, dann kommt das Piepen auf der anderen Seite. Solange es noch nicht auf der anderen Seite piept, dann bist du noch nicht verbunden. Du kannst wählen, so oft du willst. Weißt du, und oft ist die Leitung belegt. Und ich sagte, durch was die Leitung belegt ist? Durch Sünde, durch andere. Durch andere, die gerade telefonieren oder andere irgendwas wollen oder andere was von Gott wollen oder andere stehen dazwischen. Der liebe Gott sagt, also hör mal, zuerst mal musst du warten, bis die Leitung frei ist. Und ist die Leitung zwischen dir und Gott frei? Wenn das nicht der Fall ist, kannst du lange wählen und die richtige Nummer wählen, kommst nicht durch. Und den Juden sagt der Herr einmal, braucht nicht beten, hört doch auf mit eurem Geplärr, ich mag euer Geplärr nicht, denn eure Gebete, die kommen viel zu spät bei mir an. Die Gebete, die Tränen der Witwen und Waisen, die haben mich erreicht, bevor eure Gebete mich erreichen. Da ist so viel Verletzung gewesen, den Armen gegenüber, den Schwachen gegenüber, dass die dort angestellt haben, die Pharisäer und Gott. Und ihr Schreien, ihr Rufen, der Witwen und Waisen Ruf, war schneller zum lieben Gott als die Gebete der frommen Juden aus dem Tempel. Und Gott sagt, ich kann euch nicht hören. Ich habe schon die Witwen erhört und die Waisen erhört. Also manchmal, wir unterdrücken Leute und denken, ich bin korrekt, ich bin ehrlich, ich bin wahrhaftig, ich bin geistlich. Aber wie sieht es, wenn du die Augen zumachst, welche Gestalten stehen vor dir? Welche Menschen, die dich belasten, die vor dir schon beim lieben Gott sind? Deren Gebete schon angekommen sind, bevor deine Gebete ankommen. Und du sprichst mächtige Worte und denkst, jetzt, diese Gebete müssen unbedingt erhört werden. Die sind ja in Wahrheit und im Geist gesprochen. Aber der liebe Gott sagt, da steht schon der eine und da stehen schon die anderen da. Ich kann dich nicht hören. Und wir haben so viele Leute, die uns in den Weg stehen, auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg zu Gott. Und die verhindern unsere Gebete. Deshalb ist jetzt bei diesem Krankengebet von Jakobus, ich komme nachher noch später, aber ich greife jetzt ein bisschen vorweg, bekenne die Sünden, bekenne die Fehler, bekenne das zu kurz kommen, bekenne, was da ist. Und Sünden bekennen ist eigentlich das zu sagen, was die Sünde ist, die Sünde beim Namen nennen. Wie heißt das Kind? Wie heißt das Übel? Erlöse uns von dem Übel. Wie heißt dieses Böse, das zwischen mir und Gott steht? So, Elia muss lernen, sich zu bewähren, abzuschalten, zu vergessen alles. Wir sehen meistens nur uns und nehmen uns wichtig, aber Gott will uns auch sehen, bin ich bereit? Und dann versucht es so, uns vorzubereiten. Manchmal ist es so, also mir ging es beim Beten so, da geht es manchmal so, ich sehe den lieben Gott, das ist gar nicht so weit weg, aber ich sehe ihn auf der anderen Seite, aber da ist eine Glaswand dazwischen. Da ist irgendetwas, was mich blockiert, die Glaswand. Ich sehe ihn, ich weiß ihn, er macht das so, verstehst du, und beruhigt mich und sagt, bitte sei still, oder ich sehe seine Zeichen so ein bisschen, aber ich komme nicht durch und er kommt nicht zu mir durch, weil da eine Glaswand da ist. Da muss die Barriere durchbrochen werden und wir müssen einfach mit ihm kommunizieren können. Wir müssen die Bibel sagt, dass wenn wir mit Gott reden, wir sollten von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Das ist also dieses Gebet des Glaubens, von Angesicht zu Angesicht reden. Nicht nur um ein paar Ecken oder über Mittler und Stellvertreter oder Priester oder Messe lesen lassen für uns. Nein, wir sollen da selber mit Gott reden. Der Bewährte hat immer einen Trumpf in der Hand. Er hat sich mit Gott versöhnt, ist mit Gott ins Reine gekommen, hat seinen Fehler bekannt, was er falsch gemacht hat. Und er hat den Schlüssel zum Herzen Gottes. Er redet, wie Gott es haben möchte. Das ist also Der Bewährte hat ein Stück der göttlichen Natur in sich inzwischen. Er ist von Gott nicht überwältigt, aber ja, Gott hat ihn voll eingenommen, begeistert von Gott. Da hat die Probezeit bestanden, Feuerproben womöglich auch noch bestanden. Wenn du betest, du musst zuerst Feuerproben bestehen. Kannst du das wirklich auch ertragen? Weißt du, bist du tauglich für die Gebetserhörung? Bist du fähig, die Gebetserhörung in Empfang zu nehmen. Gott hat sich im Leben des Elia durchgesetzt. Nicht, dass der Elia sich bei Gott durchgesetzt hat, sondern Gott hat im Leben sich des Elias durchgesetzt. Und so weiter. Weißt du, was Gott in uns angefangen hat? Das muss sich durchsetzen. Und das ist Heiligung ein Stück weit, dass wir uns von Menschen lösen, dass wir uns nicht mehr vom Feind überwältigen lassen und vom Feind was einreden lassen und auf ihn hören, sondern dass wir allein auf Gott hören. Denn es könnte sein, du hast die Gabe von Gott bekommen, du hast das Geschenk bekommen, du hast die Erhörung bekommen und unterwegs luchst du der Feind ab. Weißt du, Wenn du nicht gelernt hast, auf Gott zu hören, stiehlt dir der Teufel unterwegs das, was der Herr dir gegeben hat. Da ist doch ein junger Prophet in der Bibel, der Herr hat zu ihm gesagt, wenn du in die Stadt kommst, iss kein Brot und trink kein Wasser. Ja, Herr, mach ich's. Und dann, was passiert? Der handelt im Auftrag Gottes, Gott wirkt durch ihn sogar. Dieser junge Bursche, dieser junge Prophet ist in voller Vollmacht, in voller Kraft und voller Gnade Gottes und spricht da. Und dann ist ein alter Prophet, der die Salbung verloren hat. Und jetzt kommt dieser Fuchs da und dieser ausgewiefte alte Prophet und er sagt, du hör mal, komm doch zu mir zum Essen. Und genau die Versuchung und so weiter, wir wollen miteinander reden, du bringst Erweckung in unsere Stadt. Du bringst das Feuer Gottes, das fehlt mir. Nein, aber der liebe Gott hat gesagt, ich soll in dieser Stadt nicht essen und nicht trinken. Und du siehst dann, wie raffiniert dann dieser alte Lügner, dieser abgefallene Prophet, dieser Schmarotzer, wie der dann den jungen Mann zu Fall bringt. Ein Engel ist mir erschienen. Und er hat gesagt, ich soll dich einladen. Und der, weil er die Stimme Gottes noch nicht so richtig kannte, lässt sich überreden und geht und isst. Und was passiert, könnt ihr seine Geschichte nachlesen, wird unterwegs vom Löwen überfallen und dann stehen die drei Löwe, Esel und der alte Prophet liegen nebeneinander. Und dann sagen die Leute, so geht es, wenn man nicht auf die Stimme Gottes hört. Gebet ist zuerst einmal lernen, auf Gott zu hören. Und je mehr du auf Gott hörst, desto besser kannst du dann die Gebete ertragen, vertragen und umsetzen und verwirklichen, je mehr du auf Gott hörst. So. Frag dich zuerst einmal, bin ich auch bereit, das alles konsequent nur auf Gott zu hören? Der junge Mann hätte nur nach Hause gehen sollen. Dann hätte er am besten gedient und den alten Knacker da Knacker sein lassen, wo der da sitzt. Der hat sowieso nicht getaucht. Warum musste der Herr den jungen Propheten schicken? Der alte hätte weissagen sollen, aber der hat die Salbung verloren. Und weißt du, und das ist so wichtig. Wenn du betest, du musst achten auf die Leute, die die Salbung verloren haben. Schau nicht auf diese Leute, die bringen dich vom Weg ab. Leute, die die Salbung verloren haben, die vielleicht einen großen Auftrag von Gott mal hatten, die vielleicht eine große Sendung von Gott hatten, aber die sind ein Hindernis für dich und werden dich zu Fall bringen, früher oder später. Du musst also lernen, nur auf den Herrn zu hören. Und deshalb fängt der liebe Gott klein an, dich aufzubauen als Beter. Herr, lehre uns beten. Wir sind eine Gebetsschule. Das ganze Christenleben ist eigentlich eine Gebetsschule. Bis wir dann nachher diesen bergbewegenden Glauben haben und dann sagen, Berg, hebe dich weg im Namen des Herrn. So, Beter sind Bettler, die wissen, wie man bettelt. Betteln will gelernt sein. Weißt du, ein Bettler, der kommt meistens zur Mittagszeit, also jetzt in arme Gegenden, wo gerade gekocht ist und wo es in der Küche gut riecht und so weiter. Wenn ein Bettler mit Anzug und Krawatte kommt, der wird nichts kriegen, der muss ein bisschen mit Lumpen kommen, verdreckt und verkommen. Also betteln will gelernt sein und so weiter, aber die meisten wissen gar nicht, wie man bittet und wie man bettelt. Und wir sind keine Bettler bei Gott, sondern wir sind Beter. Wir kommen und sagen, Herr, das ist unser Anliegen, das ist unser Problem. Aber dann beten wir zuerst mal Gott an. Der Kranke soll zuerst mal wissen, was Gesundheit ist und was hat er verloren. Und es ist ja interessant, wenn du dann den Jakobus liest, ab Kapitel 5, Vers 15 oder um Vers 15, Gebet ist Ringen mit Gott, so wie dieser Jakob, nicht Jakobus, Jakob, der rang, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann bleibe ich so lange vor Gott, bis Gott uns berührt, bis Gott uns antwortet. Gebet ist immer ein sich an Gott klammern und nicht mehr von Gott loswerden und nicht mehr von Gott losgehen. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Da liegt die Betonung für das Gebet, dass es helfen wird, wenn es richtig gemacht wird. Und was muss er machen? Der Kranke soll zuerst mal die Älteste rufen. Da sollte jemand sich nehmen, ich möchte jetzt nicht jetzt irgendwie über Älteste groß sprechen, sondern jemand sie suchen, der weiter ist im Glauben wie er. Da sollte jemand einladen, jemand fragen, du komm, können wir nicht jetzt zusammen beten, zusammen ringen? Und Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden und dann um etwas bitten, das wird geschehen. Also du solltest jemanden finden, nicht der schlechter ist wie du, sondern der besser ist wie du im Glauben. Der weiter ist wie du im Glauben, der mehr hat, als du im Glauben hast. Und dann fängt ihr zusammen an zu beten. Rufe also, such dir jemand, der weiter ist in Christus. Wir sind manchmal so töricht und wir suchen so die am Rand irgendwo rumsitzen oder so Randsiedler, die nicht so weit sind, die nicht so viel haben und wir beschäftigen uns mit denen. Nein, du solltest dich mit viel intensiver mit Leuten beschäftigen, die was haben und nicht die, die nichts haben. Dann verlierst du noch das und kannst noch denen noch was spendieren. Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet um Wiederherstellung. Und in diese Richtung sollten wir zuerst mal beten, um Wiederherstellung. Der Kranke soll gesund werden. Das soll ihm helfen. Er soll im Normalzustand wiederkommen und Gott bitten, Herr, mach mich wieder normal. Mach mich richtig. Stell mir wieder auf die Beine, dass ich wieder stehe und nicht auf dem Bauch liege oder auf der Nase liege. Wer das Gebet des Glaubens zu bitten gelernt hat, der wartet nicht, bis er krank ist und dann, dass er endlich betet. Nein, der macht schon Vorsorge, dass er nicht krank wird. Sondern er betet alle Zeit. Er ist immer mit Gott verbunden und immer redet er mit Gott. Und deshalb, er betet zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Das Gebet des Glaubens hilft nicht nur beim Krankheit, sondern auch aus allen anderen Problemen, ist die Lösung für alle Probleme. Also wir sollen also alle Zeit beten, nicht nur, wenn es ganz schlimm ist, wenn wir krank sind und nichts mehr tun können, sondern die Krankheit ist für mich nur die Spitze des Eisberges. Wir sollten alle Zeit unablässig beten, ohne aufhören, sagt uns die Bibel. Und Gott wird ihn, also den Kranken, oder wer das auch immer ist, aufrichten und helfen. Die Hilfe muss von Gott kommen, nicht von den Ältesten und nicht von dir als Beter. Die Hilfe muss von Gott kommen. Es gibt so viele Leute, die verschicken Gebetsbriefe, ist nett und lieb, was die da machen, Rundbriefe. Bitte beten Sie für uns. Weißt du, was sie letztendlich wollen? Eine Spende. Die wollen, dass du was spendest, wenn sie so Gebetsaufrufe machen. Georg Müller, und mir gefällt dieser Mann, und ich finde es ganz toll, Georg Müller, wenn er Probleme hat, er hat keinen Rundbrief verschickt, er ging in die Kammer und hat mit Gott gesprochen. Und Gott hat den Leuten aufs Herz gelegt, spendet dem jetzt mal ein bisschen was. Und ihr habt, guck mal, der macht so viel, habt ihr ja gehört, was der alles so macht. Und so weiter, gibt ihm doch ein bisschen was. Und so weiter. Und Gott muss den Leuten aufs Herz legen. Wenn du den Leuten aus dem Herzen was rausziehst, ist gestohlen. Das muss der Herr ihnen aufs Herz legen. Und dann geben sie freiwillig. Dann ist es keine Bettelei, das ist kein Druck und so weiter. So viele Leute, so viele Evangelisten, die ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Die erzählen da was, jetzt gehen wir nach Afrika und jetzt machen wir dort das und das. Nein, wenn du nach Afrika gehen willst, sag es dem Herrn und der Herr wird schon für die Mittel sorgen, dass du nach Afrika gehen kannst. So, Gebet ist eine Aufrichtung und der Herr wird den Kranken aufrichten, dass er wieder gerade steht, stramm steht. Egal was passiert ist, bete im Glauben, vertraue dem Wort Gottes. Das ist also mein Appell heute Nachmittag. Was passiert beim Beten für den Kranken? Zuerst einmal, der Kranke ruft jemand anders, der auch glaubt. Der Älteste. Der sollte ja glauben. Der Presbyter, der Überblick hat, der überschauen kann. Der ruft jemand, also der ein bisschen weiter sieht als er. Vielleicht sieht er ein Problem in meinem Leben. Vielleicht sagt er, hör mal, du brauchst gar nicht beten. Da liegt der Brunnen und Grab da ein bisschen tiefer, da kommt Wasser raus. So, beim Beten. Dann werden die Hände aufgelegt. Weißt du, so viele haben keine Ahnung, was Handauflegung wirklich ist. Sie denken, das ist nur ein bisschen Betätscheln. Aber wir sind nicht da zum Betätscheln, sondern wir übertragen etwas. Und deshalb, du sollst niemand zu schnell die Hände auflegen, niemand zu schnell was übertragen. Oder du kannst auch übertragen bekommen. Und dann wundert sich, dass du plötzlich Hexenschuss hast oder Rückenschmerzen hast oder Kopfschmerzen hast oder komische Gefühle hast oder und so weiter. Du solltest dich von jemand soll dir etwas übertragen, der mehr hat, als was du hast und nicht ein Bettler. Wenn ein Bettler dir die Hände auflegt, der nimmt dir was aus der Tasche. Ich habe mal für eine Zigeunerin gebetet, Gott segne die Zigeuner, gebetet und habe gesagt, was ist dein Problem? Sagt er, du, ich muss stehlen, ich stehle so, ich habe Kleptomanie. Und sagt er, kein Problem, ich werde für dich beten. Und ich sage Amen und schaue der Person in die Augen und sage, Pastor, ich habe dich bestohlen. Während ich für die gebetet habe, hat die mich bestohlen, mein Kugelschreiber, hat sie mir da irgendwie da rausgezogen aus der Tasche und gibt mir dann wieder zurück, ich habe dich bestohlen. Du musst angucken, mit wem du betest und wie du betest. Dann der Kranke bekennt seine Sünde, was er falsch gemacht hat. Und dann werden die Sünden ihm vergeben. Also eigentlich, wenn wir beten, wir brauchen Vergebung zuerst einmal. Wir sollten nicht einfach losfahren und sagen, jetzt bete ich und jetzt wird der Herr tun. Gott gibt Sündern nichts. Wenn Menschen in Sünde leben, Sünde dienen, Sünde in ihrem Leben achten, was ist Sünde zuerst einmal? Sünde ist Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde für mich, oder das ist nach der Bibel Sünde, nicht nur Zielverfehlung, sondern Rebellion gegen Gott. Solange du in Rebellion gegen Gott bist, wirst du krank. Solange du in Rebellion gegen Gott bist, wirst du schwach, wirst du arm, geht's abwärts mit dir, liegt kein Segen auf deinem Leben. Hör auf mit der Rebellion gegen Gott, sagt, ja Herr, ich verstehe deine Wege nicht, mir ist das alles egal. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo uns alles egal ist. Ich verstehe deine Wege nicht. Deine Wege sind mir zu sonderbar, zu unerklärlich. Aber du bist Gott und ich lasse dich Gott sein. Mach, wie du das willst. Und das ist der Punkt, wo der Segen anfängt, wo du dann dich Gott überlässt. Und dann ganz gelassen bist und sagst, ja, Herr, dein Wille geschehe. Vater unser, dieses Gebet, dein Wille geschehe. Mach du, wie du das willst. Du weißt das am besten. Du weißt, was ich verdiene, verdient habe. Du weißt, was ich brauche. Du weißt, was mich fördert oder was mich irgendwo zerstören könnte. Du kennst alle Dinge. Dein Wille geschehe. Das ist dieser Punkt, wo Sündenbekennen passiert. Wo du gegen den Willen Gottes gesprochen hast und ständig, ja, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum sind wir hier in Berlin? Warum sind wir in der Gemeinde? Warum bin ich mit den und den Menschen zusammengekommen? Warum sind mir die Leute und die Leute über den Weg gelaufen? Warum hast du es nicht verhindert? Der Kranke korrigiert seinen Lebensweg und dann kann er gesund werden. Und genau das Gleiche passiert bei einem vernünftigen Gebet, wenn du dann vernünftig beten willst, erhörlich beten willst. Man sollte diese Voraussetzungen zuerst mal schaffen und im Glauben diese Dinge lösen. Bei jemand Rat holen. Das wäre so ein ältester Presbyter oder wer auch immer, der weiter im Glauben ist. Sogar eine alte Oma kann mehr dir geben, als ein junger Hauskreisleiter, der noch keine Erfahrung hat. Jemand, der Erfahrung hat. Du solltest also Rat holen oder jetzt mit jemandem dich verbinden, vereinigen, der mehr weiß, als du weißt. Und dann diesen Rat annehmen und dass Gott zu dir durch ihn spricht. Paulus spricht also nicht umsonst über die jungen Christen. Die jungen Christen sollen von den reiferen Christen unterrichtet werden und gelehrt werden. Da sollen die jungen Frauen die ältere Frauen fragen und die jungen Männer sollen dann die Väter und Mütter in Christo zu Rat nehmen. Und Christen machen viele Fehler, weil sie einfach denken, sie wissen alles. Ich habe es gelesen, ich habe Seminar besucht, ich habe die Handauflegung von dem und dem bekommen, bin ordiniert und eingesetzt und dann laufen sie los und da ist nichts. Aber du musst zuerst mal geistlich versorgt werden, geistlich gedeckt werden, also diese Rückendeckung. Und das ist, wenn jemand die Hände auflegt, der deckt dich, der schützt dich, der steht hinter dir. So, und erst wenn du dich so entwickelt hast, jetzt kannst du den Mund aufmachen und kannst sagen, jetzt Vater im Himmel, ich bitte dich. Jesus steht ja am Grab von Lazarus und er betet und betet nicht auf unbedingt. Vater, erweck den Lazarus auf. Weißt du, wir brauchen ein Wunder. Martha und Maria wären krank, wenn die so weiter heulen. Und was macht Jesus? Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er dankt Gott am Grab, an dieser stinkenden Gruft. Und dann sagt er, Lazarus, komm raus. Er dankt Gott, er spricht gar nicht zu Martha und gar nicht zu Lazarus groß. Oder bittet um Gnade, Herr, vergib dem Lazarus, was er getan hat, dass er dich so nicht geglaubt hat und so weiter. Nein, er entschuldigt auch selbst sich nicht, sondern er sagt, Vater, ich danke dir. Wenn du betest, solltest du deine Gebete im Dank einpacken. Die Gebete des Glaubens sind Gebete des Dankens. Gar nicht einmal so, Herr, mach das und mach das. So ist es so wichtig, dass einem gesagt wird, wie das gemacht wird. Und da kannst du von älteren Leuten, die schon mal wissen, ein Gebetsleben geführt haben, die schon einige Erfahrungen gemacht und gesammelt haben, kannst du einiges lernen, wie man das macht. Die haben schon ein bisschen Fundament. Und der Herr Jesus sagt dir nicht alles. Manche Leute sagen, ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird mich alles lehren und alles zeigen. Vergiss es, der wird gar nichts tun. Und ich sage das als Pastor, der wird überhaupt nichts tun. Saul von Tarsus begegnet dem Herrn Jesus auf der Straße nach Damaskus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der fällt runter vom Ross und wird blind. Und Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Herr, was muss ich tun? Und er sagt ihm nicht. Es wäre so fantastisch gewesen, wenn der Herr Jesus ihm gesagt hätte, dort auf der Damaskusstraße noch, auf dem Boden, da wäre der Windel weich. Und da war er fertig. Ich möchte, dass du jetzt ein Missionar wirst und dass du jetzt nach Rom gehst und dass du jetzt zu den Juden gehst und dass du zu den Heiden gehst. Nein, nichts gesagt. Geh in die Stadt, hat er gesagt. Und dann wird man das dort sagen, was du tun sollst. Und dann kommt der Ananias, ein älterer Bruder, der auf den Herrn wartet, der mit Gott verbunden war, der mit Gott lebte, der eine Vision von Gott hatte, aber die noch nicht ausgelebt hatte, kommt er und sagt, lieber Bruder Saul, und genau das, was Jesus ihm gesagt hätte und sagen würde, das sagt jetzt Bruder Ananias. Gott benutzt Menschen, um dich auf die Bahn zu bringen, dich auf die Fährte zu bringen. Und er ist auch nicht gleich losmarschiert. Und weißt du, jetzt musst du es vorstellen, dieser gesegnete Bruder, der so eine hohe Berufung hat, also jetzt, dann sagt der Bruder Ananias, hoch mal, du bist uns zu heiß. Du bist so eine heiße Kartoffel jetzt inzwischen geworden. Du bringst alles durcheinander in der Stadt. Die wollen dich da lynchen und die Juden hassen dich, weil du das nicht tust, was sie wollten und. Und dann sagt der Bruder Ananias, hör mal, wir machen jetzt einen Fluchtplan. Du musst abhauen von Damaskus. Und bei Nacht und Nebel lassen sie ihn über die Mauer laufen und er geht nach von Damaskus weg. Und er muss gehorchen lernen. Er muss gehorchen lernen und sein Leben retten, was die älteren Brüder ihm sagen aus der Gemeinde. Der muss von Damaskus abhauen. Und dann von Damaskus geht er in die Wüste Arabiens oder sonst noch wo. Und dann ist er in Tarsus und sagt, naja, was soll ich? Eigentlich habe ich eine große Berufung, aber ist alles egal. Ich werde wieder an meiner Zeltarbeit mich ranmachen und Teppiche flechten oder sonst was ich sonst vom Beruf bin. Ich werde das machen, ab und zu mal in der Bibel lesen und in die Synagoge gehen. Und dann kommt plötzlich eines Tages Bruder Barabbas und sagt, du, hast du dich nicht einmal in Damaskus bekehrt? Komm wieder in die Arbeit rein. Und es sind Jahre vergangen, bis er soweit war, bis er ein Missionar, ein Diener Gottes werden konnte und brauchbar werden konnte für Gott. Aber das alles passierte in der Zubereitungsphase. Weißt du, wir denken, wir sind gleich die großen Helden, Glaubenshelden. Nein, wir müssen zuerst mal Bewährungsproben bestehen, über die Mauer abhauen, da bei Nacht und Nebel fliehen. Und selbst wenn du noch so mutig wirst, ich kann mir vorstellen, Saul war so mutig, ich bleibe und ich werde Jesus verteidigen, ich werde nicht fliehen um Jesu Willen. Aber die Brüder sagten, hau ab, geh schnell, die wollen dich lynchen. Und es ist gut, dass er den Rat der Brüder gehört hat, denn die haben auch den Heiligen Geist gehabt. Und weißt du, wir müssen nicht gleich Märtyrer, manche möchten gleich Märtyrer werden. Wir sind nicht dazu, Märtyrer zu sein. Und vielleicht wirst du mal ein Märtyrer, aber nicht jetzt. Muss noch zuerst mal was für Gott getan haben. Saul hat noch nicht so viel für Gott getan, um Märtyrer zu werden. So, viele Christen haben keine Ahnung, wie wird man stark im Herrn und so Glaubensheld, weil sie keine Väter und Mütter in Christus haben. Sie denken, ich muss das so und so machen. Und viele Christen sind so schlau, dass sie denken, ich muss das Rad nochmals erfinden. Ich muss jetzt alles neu entwickeln. Wir werden das jetzt machen. Nein, Gott sagt, lass die anderen machen. Und die haben Lehrgeld gezahlt und lernen aus ihren Fehlern. Schau, was die gemacht haben, den Irrweg, den die gegangen haben, den musst du nicht gehen jetzt. Und so kannst du dir viel sparen und schneller zu deinem Ziel kommen. Alle großen Männer waren in der Schule Gottes, haben beten gelernt, haben gelernt, auf Gott zu hören, gehorsam zu sein, sich zu verstecken. David in der Höhle Adullam. Und so weiter. Und dann sich zu bewähren, sich nicht an dem Gesalbten zu vergreifen. Der hätte den Saul köpfen können. Aber was macht unser Bruder David? Der sagt, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Und ich möchte mich nicht an dem König versündigen. Ich warte lieber, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Und dann werde ich König. Und ich weiß, ich werde König. Ich habe die Schau von Gott. Menschen des Glaubens, die leben den Glauben. Die leben den Glauben aus. Und die vergreifen sich nicht in ihrem Eifer, in ihrem Fanatismus und zwingen auch Gott nicht zu etwas. Und Gott kann auch niemand zwingen. Natürlich, wenn du willst, wird passieren. Das, was du willst, was du sagst, was du unternimmst, das wirst du auch auslösen. Aber ob das gut ist, dein Wille geschehe. Also, David wartet, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Wir dienen Gott aus freien Stücken. Und das will gelernt sein. Beter sind freie Menschen, beten zu einem freien Gott, der freien Willen hat, der freie Entscheidung hat, der souverän ist, der kann machen, was er will. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Jedes Mal, wenn wir mit Gott sprechen und reden, dann übertragen wir unsere Autorität ihm und er überträgt uns seine Autorität. So wir sprechen, wir tauschen uns aus. Gebet ist ein Austausch, ein intimes Austausch, aber lieber Vater. Wenn wir beten, besprechen wir unseren Alltag mit Gott. Und das will gelernt sein. Wirklich, Gebete des Glaubens, und Gebete des Glaubens wird dem Kranken helfen oder sonst was, das will gelernt werden im Alltag in kleinen Stücken, in kleinen Sätzen, in kleinen Absätzen, dass wir sprechen, indem wir Gott immer ein Stück weit beteiligen an unserem Leben und Gott wirken lassen in kleinen Dingen. Bevor du betest, lieber Gott, heile mich vom Krebs, fang an, Gott zu bitten um meinen Pickel, dass er dir wegnimmt. Und wenn er den Pickel wegnehmen kann, dann kann er nachher auch Krebs wegnehmen. Aber solange du nicht in der Lage bist, den Pickel wegzubeten, kannst du mit Krebs, solltest du aufhören. Das wirst du sowieso nicht schaffen. Aber wir sollten mit einem Pickel anfangen. Mit irgendwas Kleinem, was möglich ist und dass unser Glaube gesteigert wird, dass wir ein Erfolgserlebnis haben im Gebet und wir brauchen auch im Geistlichen Erfolgserlebnisse. Oh, Gott ist ein Hörer der Gebete. Ich habe heute Morgen mit Gott gesprochen und hat mein Gebet erhört. Das macht dich stark, das macht dich glücklich. Ich bin getröstet worden in Gott. Der hat es nicht weggenommen, aber bin getröstet worden und er hat nicht gelöst, aber ich weiß, die Lösung wird kommen. Schon diese Gewissheiten, mit Gott geredet zu haben, mit Gott alles besprochen zu haben, fängt schon die Heilung an. Und das Gebet des Glaubens wird dem helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Deinem Problem wird helfen. Und es geht so prozessmäßig oder entwicklungsmäßig. So, dann wird weiter gesagt uns in der Bibel, im Jakobusbrief, wenn jemand leidet, das soll beten. Das soll man beten. Und nicht das Gebet des Glaubens sprechen. Ist, wenn jemand leidet, der soll sogar singen, Psalmen singen. Wenn wir uns ängstigen und so weiter, dann sollen wir beten. Wenn du Angst hast. Also wir sollen beten, wenn wir Kummer haben, wenn wir uns Sorgen drücken, wenn uns was ärgert, wenn uns was schmerzt. Das ist zuerst mal die Vorbereitung für das Gebet des Glaubens. Wenn es uns übel geht und wenn wir uns übel fühlen, wenn wir Sorgen haben oder in Grämen und so weiter, wir sollten mit Gott sprechen zuerst mal. Der bete oder der soll singen, der soll Psalmen singen in seinem Herzen oder in seinem Geist. Vielleicht kannst du gar nicht im Singen, bist auch gar nicht so als Sänger begabt, aber du könntest in deinem Herzen singen. Und das kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann in seinem Herzen im Sinn und im Geist singen. Und fang an, in deinem Herzen, im Geist und im Sinn zu singen. Dass du sagst, Halleluja, das hört man nicht. Weißt du, Gebete müssen nicht unbedingt hörbar sein. Göttliche Gesänge müssen nicht unbedingt hörbar sein. Die passieren alle im Herzen. Ich will singen im Geist und ich will singen im Sinn in meinem Herzen. Singet und spielet dem Herrn Psalmen, Hymnen und Chorusse und was weiß ich, welche Gesänge. Wenn du leidest und du hast ein Problem, bevor du dieses Gebet des Glaubens richtig sprichst, dann solltest du zuerst mal hier innen drin Harmonie schaffen, Glücksgefühl erleben. Wenn du Bürde hast oder bitter bist irgendwie und irgendwie etwas nicht verkraftest, dass du in deinem Herzen zuerst mal hier Ordnung schaffst. Und dann wird die Krankheit von dir fliehen. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Du wirst plötzlich merken, brauch die Spritze nicht mehr, brauch keine Prothese mehr, brauch das nicht mehr, brauch jenes nicht mehr, brauch die Tabletten nicht mehr und jetzt brauche ich auch die Medikamente nicht mehr. Das und das ist jetzt schon in Ordnung. Du merkst plötzlich an deinem Körper die Auswirkungen deines geistigen und geistlichen Zustandes. Wenn der geistige und geistliche Zustand innen drin in Ordnung ist, dann fängt es an, im Körper sich niederzuschlagen. Das ist also der Körper ist so diese Resonanzbox, da kommt es raus, da wird es sichtbar. So wie das Übel sichtbar wird am Körper, so wird auch das Gute sichtbar. So, praktisch, Beten ist eine Sache des ganzen Menschen, nicht nur der Seele und nicht nur des Geistes und nicht nur des Körpers. Seele, Geist und Körper sind da voll involviert. Man überlässt sie Gott, man lässt Gott alles, er soll machen, man gibt Gott Genehmigung, Blankoscheck stellt man Gott aus. Lieber Gott, setz die Summe du ein, du weißt, was ich brauche. Gott einen Blankoscheck ausstellen, Gott gewähren lassen, gegen Gott keinen Einspruch erheben. Ja, warum machst du das? Wer gibt dir das Recht? Weißt du, wenn du dein Leben Gott übergeben hast, und viele Menschen haben das noch nicht getan, sie haben zwar die Hand gestreckt, wer ist für Jesus, bitte streckt euch, und dann hast du dich gestreckt irgendwo, aber diese Lebensübergabe ist, dass du den Schlüssel dem Herrn übergibst und sagst, Herr Jesus, du hast jederzeit Zutritt. Du hast Zutritt zum Speisekammer, du hast Zutritt zum Dachboden, du hast Zutritt zum Keller, du hast überall Zutritt in meinem Leben. Ich erlaube es dir, sich Gott zu überlassen. Der Beter stellt die ganze Sache Gott anheim, sein ganzes Leben. Herr, leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Ist egal, was jetzt passiert. Wir sind des Herrn. Das ist eine Situation, dass dir alles egal ist. Du gehörst dem Herrn. Und ist die Sache so und gehörst du dem Herrn, dann kannst du auch ganz gelassen sein. Das Gebet des Glaubens ist, in Gewissheit des Glaubens zu beten, zu wissen, meine Not ist von Gott verstanden, gesehen worden, erkannt worden. Und Gott gibt mir die Kraft, die Not zu tragen. Wenn er mir die Not nicht wegnimmt, dann gibt er mir die Kraft, sie zu tragen. Und es wird dem Kranken helfen. Es gibt mir Kraft, dass ich drüber hinweggehe, dass ich das vergessen, dass ich dort nicht darauf achte, dass ich das nicht so wichtig nehme. Weiß Gott, gibt mir die Kraft dazu. Viele Menschen denken, Gott muss ihn wegnehmen. Aber nein, die Heilung passiert, geht von innen nach außen. So, es drückt sich aus und du merkst es irgendwie, fällt mir ab. Wie ein Schorf. Weißt du, da bildet sich ein Schorf und das fällt dann von selbst ab. Aber du arbeitest von innen nach außen. Der wahre, reife, mündige Beter betet aus der Geborgenheit in Gott heraus, von allen Seiten umgibst du mich, du weißt alles, du kennst alles, du verstehst alles, du umgibst mich und ich weiß, Gott, egal was jetzt kommt, alles dient mir zum Besten. Das sind Gebete des Glaubens. Es wird recht, es wird alles gut werden. Und Elia war so ein gereifter, bewährter Gläubiger. Er tat, was Gott ihm sagte. Und er hat sich auf Gott verlassen, der wird mich durchbringen am Bach, der wird mich durchbringen bei der Witwe. Und wenn ich jetzt vor dem Ahab stehe, es wird blitzen und donnern. Er wusste das. Er führte ein verborgenes Leben in Gott. Für ihn spielte es keine Rolle, wo er sich befand. Er wusste, Gott ist in meiner unmittelbaren Nähe. Der ist nicht um mich. Und Geschwister, das ist so wichtig. Der wahre Beter weiß nicht, Gott ist um mich von allen Seiten und gibst du mich. Nein, der wahre Beter weiß, Gott ist in mir. Gott ist in mir. Und dann suchst du nicht Gott aus, wo ist jetzt der Herr, was macht der Herr jetzt oder wie wird der Herr arbeiten. Nein, Gott ist in mir. Und das ist das große Geheimnis des Gebets des Glaubens. Gebete des Glaubens, wenn du dann betest, dann betest du dem Gott in dir, Jesus in dir, dem Heiligen Geist in dir. Und du sprichst mit deinem inneren Ich. Und dieser innere Ich ist nicht dein Ego. Das ist nicht dein Ego. Viele Leute bringen das Ego durcheinander. Das ist das geheiligte Ich in dir. Und plötzlich, du nimmst ab und er nimmt zu. Er nimmt zu und dann sagst du, ich sage, und das bist nicht du, dass du sagst, es ist der Herr, der das sagt. Weil du hast schon so abgenommen, du wiegst gar nichts, du bedeutest gar nichts. Du wirst nichts, du bist eine Luftblase. Aber dieses Ich in dir, dieses göttliche Ich, was Gott eigentlich schon von immer wollte, er wollte in dir und uns sein, Gott in uns, Christus in mir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann betest du. Und dann weißt du, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wahre Beter betteln deshalb nicht. Eigentlich, die sagen, mach das. Weißt, eigentlich müsstest du dir selber sagen, mach das. Aber dann ist der Herr in dir. Der Herr in dir. Wahre Beter, sie wissen, Gott kann das, dieser Herr in mir, dem ich gehöre, der mich steuert, der mich leitet, der mich lenkt, der mich inspiriert, mit dem ich mich identifiziere. Dieser Gott, der macht alles gut in mir. Und er hat mein Leben in seiner Hand. Weißt du, ich werde von innen her gehalten. Ich werde von innen her getragen. Mir wird von innen her geholfen. Weißt du, dann ist plötzlich dir innen drin warm und wohl. Wenn Gott in dir anfängt zu arbeiten. Wenn er unseren Fall zu seinem persönlichen Fall gemacht hat, dann brauchst du keine Sorgen machen. Und dein Fall muss ein Fall Gottes werden, ein Problem Gottes. Und deshalb ist der Kranke so singen in seinem Herzen oder der Leidende, der muss jubilieren, der muss Psalmen aufsagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist dein Ich in dir. Dieser Christus in dir, mir, diesem Jesus wird nicht mangeln. Und wenn du verhungerst, weißt du, dann bist nicht du, der verhungert, Jesus in dir wird verhungern. Und Jesus wird sich nicht blamieren. Glaub mir das, Jesus wird sich nicht blamieren. Das ist, im Glauben zu beten, heißt in dem Bewusstsein Gottes zu beten. Gott ist in mir. Und Gott wird nicht zulassen, dass ich zu Schanden werde. Natürlich, ich musste erst mal wissen, was sind meine Gedanken. Wenn ich mich übernehme, in Südafrika haben sich einige Pastoren, die positives Denken da praktiziert haben, die haben alle, wir sollen sogar mehr sein wie die Könige und wir der Bürgermeister, wir sollen ein größeres Auto fahren als der Bürgermeister und so weiter. Und dann haben sie Autos bestellt, der höchsten Klasse. Und dann kamen die Autos und das Geld war nicht da. Und dann mussten sie Konkurs anmelden, zum Teil wurde Gemeinden verpfändet weil die Autos waren da und sie konnten nicht bezahlt sein. Ja, die haben Gott vertraut. Weißt du, Gott bleibt auf dem Teppich. Wir wachsen so groß wie du bist, so groß ist auch dein Gott. Wenn du 1,50 Meter bist, dein Gott ist auch 1,50 Meter. Und wir sollen in dem Maß, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Gott in uns. Jesus konnte wegen ihres Unglaubens in Nazareth nichts machen. So, wir wachsen über uns sogar hinaus, wenn Gott sich in uns entwickelt und entfaltet. Wenn wir Gott Raum geben und so weiter, wenn wir nicht irgendwelche faule Ausreden suchen, sondern alles Gott anheimstellen, alles Gott überlassen. Viele Gebete werden im Unglauben gesprochen. Weißt du, wenn wir beten, du musst dich fragen zuerst mal, warum betest du? Stell dir mal vor, ich bete jetzt hier. Wir beten jetzt hier heute Nachmittag. Herr Jesus, siehst du den Herrn Jesus irgendwo in der Ecke, im Pult, an der Leinwand? Der ist nicht da. Wenn der Herr Jesus da ist, dann ist es nur in uns. Herr Jesus, dann ist er nur in uns. Der ist nirgendwo, der ist nicht, der steht auch nicht vorne. Der Herr Jesus ist in dir und in mir. Der Heilige Geist ist in dir und in mir. Aber wie oft beten wir im Unglauben? Herr, wenn du was kannst, hat einer mal in der Bibel gebetet. Herr, wenn du was kannst, heile meinen Sohn. Wenn du was kannst. Was solche Gebete? Ja, das sind Gebete des Zweifels. Ja, Herr, wenn du was kannst, oder Herr, hilf meinem Unglauben. Naja, ist wenigstens ein gutes Gebet. Aber Herr, wenn du was kannst. Wenn wir beten, sollten wir direkt vor dem Thron Gottes stehen. Bewusst. Uns das bewusst machen, ich stehe vor Gott. Gott ist im Regiment. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort und ich stehe vor Gott. Ich bete am liebsten, wenn ich mit Gott rede, mit verschlossenen Augen. Ich will die Menschen nicht sehen. Ich will keine Bäume sehen, keine Tiere sehen. Ich will nicht einmal Luft sehen. Ich will Gott sehen. Gott in mir. Und wenn ich bete und die Augen zumache, weiß ich, Herr, du bist mir näher als die Luft, die ich atme. Du bist in mir. Und Jesus in Johannes 11, Vers 41 und 42, er wusste, dass der Vater ihn immer hört. Der Vater hört ihn immer. Wenn du das weißt, kannst du den Mund aufmachen und jetzt beten. Und ihr könnt bitten, was ihr wollt. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, könnt ihr bitten, Johannes 15, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Stell mal vor, no limit, keine Begrenzung. Könnt ihr bitten, was ihr wollt. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe. Wenn dieses Verhältnis stimmt, dann kannst du alles Gott sagen und alles, was dich bewegt. Wie passiert sowas? Weißt du, wenn du betest, und bevor du so im Glauben voll Power betest, solltest du wissen, habe ich Frieden über dieses Gebetsanliegen? Ist es von Gott? Hat es der Herr mir gegeben? Habe ich den Frieden? Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Wenn ich zerrissen bin, wer weiß, es wäre schön, wenn Gott das tun würde, aber er wird es mir bestimmt nicht geben. Dann brauchst du auch gar nicht mehr beten. Spar dir das. Und wenn du weißt, aber ich aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu Gott, ich brauche das. Stell dir vor, wenn du Gott bittest, dass du Jesus ein bisschen besser gefällst, diese Bitte wird er immer erhören. Gott erhört alle Bitten, wenn es seinen Sohn betrifft, wenn es sein Reich betrifft, wenn es seine Sache betrifft. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, du kannst austricksen den Herrn. Also es wäre böse natürlich und Gott merkt es, dass du so falsch bist. Aber du kannst sagen, Herr, ich will für dich arbeiten, bitte hilf mir, gebrauche du mich, mach mir die Türen auf und so weiter. Und dann, während du gehst, wirst du selber gesegnet. Denn wenn andere Menschen gesegnet werden durch dich, wirst du selber am allermeisten gesegnet. Das ist, wenn man sich am meisten hilft. Wenn du anderen Menschen anfängst zu helfen, wird dir am allermeisten geholfen. Also fang an, um die Sache Gottes zu beten für andere Leute, für andere Gebiete. Nicht mehr dein Gebiet, sondern ein fremdes Gebiet. Segne und du wirst gesegnet werden. Also Gebete des Glaubens sind immer Gebete, die andere betreffen, aber du kriegst zurück. Dreifach, hundertfach, tausendfach sogar oder millionenfach zurück. Aber zuerst müssen andere gesegnet werden. Der kleine Junge, der die 5 Brote dem Heiland geschenkt hat, ja, mein Mittagessen ist weg. Jetzt essen die großen Apostel und ist alles auf für mich. Oder, und ich habe nichts, was die Mama gegeben hat. Dieser Junge hat alles dem Heiland gegeben. Und genau das ist Beten. Erhörlich zu beten, in Vollmacht zu beten, im Glauben zu beten, groß zu beten, dem Herrn Jesus in die Hände legen. Und dann, wenn der Herr Jesus in die Hände, und ich muss aufpassen, der Herr Jesus ist gefährlich. Alles, was er in die Hände nimmt, bricht er zuerst. Es wird gebrochen und die Brote werden gebrochen. Mein Brot und das kriegt der und das kriegt der und das kriegt der und das kriegt der. Und die Apostel rennen hin und her und dann mit den Fischen auch noch dazu und mit den Brote. Und ich stehe immer noch da, von dem Jungen heißt es, und er steht immer noch da, liest die Bibel. Und dann bleibt bleiben noch 12 Körbe oder 7 Körbe, je nachdem, in welcher Geschichte du das liest und wo du das liest, und bleiben übrig. Und ich bin sicher, dann hat der Herr Jesus gedacht, so Junge, ein Korb gehört bestimmt dir, nimm mit nach Hause. Du wirst so gesehen, vielleicht hat er auch alle Körbe ihm geschenkt, weiß ich nicht. Aber es blieb noch so viel übrig. Du siehst also, wenn es in den Händen Jesu gelegt wird, vom Herrn Jesus gebrochen wird, vervielfältigt wird, der Herr vervielfältigt das alles, zuerst kriegen das alles andere und dann, du profitierst auch davon ganz groß. Im Glauben zu beten heißt, alles zu nehmen, was man braucht, und um den Auftrag Gottes zu erfüllen und alles zu geben, was der Herr von einem erwartet. Und alles zu tun, was der Herr einem sagt. Also zuerst einmal solltest du auf den Herrn hören, was er dir spontan sagt. Der Herr redet immer spontan. Wenn du das Reden Gottes kennenlernen möchtest, Gott sagt dir nicht in 3 Wochen oder für die nächsten 3 Wochen, was da als nächstes passiert, wie die Großwetterlage sein wird. Wenn der Herr sagt, so, jetzt, heute, hier. Gott spricht immer jetzt. Und deshalb muss auf das spontane Wirken und Reden des Heiligen Geistes achten, was kommt dir jetzt in den Sinn? Was ist dir jetzt groß geworden? Was geht dir jetzt auf? Und in dem Augenblick weißt du, was Gott will. Und tu das, was du willst. In meiner Situation ist immer, ich habe es aufgehört, immer lang nachzudenken, wenn Gott mir was sagt, tue ich sofort. 5 Minuten später ist der Teufel da und hat alles weggenommen. Dann wird zerredet, dann wird alles da. Da kommt jemand, das können sie nicht machen, das geht nicht, das geht technisch nicht, das geht praktisch nicht, das geht überhaupt nicht, das kann man finanziell nicht machen. Weißt du, das wird alles zerredet, aber wenn Gott sagt, mach, dann solltest du gleich springen. Wenn das Wasser sich bewegt, so soll es ins Wasser gehen und dann ist die Gelegenheit, die Stunde Gottes da. Und immer darauf achten, was gibt er dir gerade jetzt. Gott arbeitet immer im Augenblick und es geschah, es begab sich, bei Jesus begab sich. So, gebrauche das, was du hast, nicht was du nicht hast. Als Gott Moses eingesetzt hat und er sollte zum Pharao gehen und ja, was soll ich tun? So viele Leute denken, ich brauche da eine besondere Begabung, ich muss zuerst mal leuchten und strahlen, ganz hell verklärt sein. Dann fragt Gott, was hast du in deiner Hand? Ich habe nur einen Stab, Gott, aber was kann ich damit? Und Gott sagt, gebrauche deinen Stab, gebrauche, was du hast. Also als Beter, wenn du im Glauben betest, gebrauche immer das, was du hast. Nicht mehr und nicht weniger. Gebrauche deinen Stab, wenn du nur einen Stab hast. Gebrauche deine Rollschuhe, wenn du deine Rollschuhe hast und benutze das. Oder dein Fahrrad oder dein Auto oder nix. Wenn du nichts hast, gebrauche nichts. Und so weiter. Wenn du Blatt Papier hast, gebrauche Blatt Papier. Und fang an, daran zu arbeiten. Gebrauche das, was du hast. Und wenn du nur 10 Euro hast, dann gebrauche die 10 Euro zur Ehre Gottes. Und versuche, diese 10 Euro zu multiplizieren, die 5 Brote und die 2 Fische. Mach das, probier mal. Gebete des Glaubens hängen immer mit der Tat auch zusammen. Was hast du in der Hand? Oder dann geht's weiter. In der Bibel gibt's auch noch so einen kleinen Trick, was da gesagt wird. Tu dir, was dir vor die Füße kommt oder vor die Hände kommt. Tu das. Und so kommen wir weiter. Die Gebete des Glaubens, wir denken, das muss etwas Großes, Mächtiges im Namen des Allmächtigen sein. Nein, tu das, was vor die Füße kommt. Geh und klopf an die Tür. Frag, kann ich Ihnen helfen? Oder das nächste Mal halte ich an dem Wagen dort, der auf der Autobahn nach Gaza fährt. Und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Halte dich an diesen kleinen Sachen. Achte auf die Kleinigkeiten. Großes wird bewirkt, wenn du auf die Kleinigkeiten achtest. Die Gebete des Glaubens, diese vollmächtigen Gebete, die werden erhört, wenn du auf die Kleinigkeiten achtest. Achte auf die Kleinigkeiten. Achte auf die Laus, die da rumspringt. Fang die zuerst einmal. Löse das Problem. Und wenn du das Läuseproblem lösen willst, fang an mit der einen Laus, die du siehst, und nicht mit den Läusen, die du nicht siehst. Verstehst du mich? Das Gebet des Glaubens kommt aus dem Herzen, aus dem Glauben, nicht aus dem Verstand. Weißt du, das ist wichtig. Nicht, was du verstehst, nicht, sondern mit dem Herzen. In der Bibel heißt es so, du mit dem Herzen glaubst, nicht mit dem Verstand. Ich glaube meistens mit dem Verstand. Aber echte Gebete sind Herzensgebete. Gott muss fühlen, das kommt aus dem Herzen. Das ist ehrlich von ihm. Und Jakobus 5, 17 und 18, Elia betete, er soll nicht regnen und es regnet nicht. Und umgekehrt wieder, er betete und er war überzeugt. Er war in seinem Herzen überzeugt. Glaubensgebete sind Gebete der Überzeugung. Kein Unfall und kein Zufall. sondern eine Realität. Gott hört mich, ich bin sein Kind. Gott in mir ist reell, ist wirklich. Das ist keine Einbildung, keine Fantasie. Wenn Menschen mit Gott in sich übereinstimmen, dann fängt an, Gott auf sie zu hören. Elia tat alles, wie Gott es ihm geboten hatte, 1. Könige 18, kannst nachlesen bei diesem Altar, als er Feuer vom Himmel holte und dann Gott prompt auf ihn reagierte, sofort auf der Stelle. Er tat es, wie es der Herr ihm geboten hatte. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Tu das, was der Herr dir geboten hat, zuerst einmal. Und wenn du das erfüllt hast, gehen wir weiter. Und dann werden Zeichen und Wunder passieren. Die Urchristen predigten das Wort und Gott bestätigte das Wort. Sag das, was in der Bibel drin steht, was Gott dir gezeigt hat, was dir groß geworden ist. Und dann werden Zeichen mitfolgen und dich begleiten. Gebetserhörungen sind Bestätigungen. Gott ist einverstanden. Es ist okay. Er hat grünes Licht dir gegeben. Gebet des Glaubens sind bestätigte Gebete. Du weißt, Gott wird mich aufrichten. Oder du bist ermutigt. Es wird gut werden. Du hast Hoffnung. Das sind also Gebete des Glaubens, die werden in der Hoffnung gesprochen, aus dem Herzen. Gott hört Gebete, die aus der Not kommen. Also, warum wir manchmal keine Glaubensgebete sprechen, ist, wir haben nicht die Not. Uns brennt das Haus noch nicht. Das Wasser steht noch nicht hoch genug für uns. Gott sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Weißt du, wenn dein Haus brennen würde, du würdest ganz anders beten. Da würdest du nicht sagen, oh, lieber Heiland, oh, ist es so schön, Halleluja, deine Gegenwart. Ich freue mich auf deine Gegenwart. Weißt du, du würdest schreien, Hilfe! Du würdest konkret beten. Und Glaubensgebete sind konkrete Gebete. Also direkt an Gott. Wahre Gebete des Glaubens entstehen in Notzeiten. Und der Herr weiß es. Jesaja 65, 24. Noch bevor sie rufen, will ich antworten. Weißt du, dass Gott weiß es. Der Gott in dir weiß es. Der ahnt schon, was auf dich zukommt. Der andere. Noch bevor sie rufen, will ich antworten. Eigentlich, du sprichst bereits erhörte Gebete aus. Er hört, du weißt, das Gebet ist fertig, perfekt schon. Und du sagst, Hilfe, ich komme nicht raus. Und dann kommt die Hilfe und hol dich raus. Ehe sie beten, gesprochen haben, die Gebete sind fertig schon, fertig vorbereitet, fertig schon hergerichtet im Himmel, warten nur auf Abruf. Also Gebete des Glaubens sind Gebete, die vom Himmel herabgerufen werden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel passiert. So, das wird übertragen, übersetzt von drüben. Gebete des Glaubens sind Gebete, die nur Engel sprechen können. Und Engel wissen um diese Gebete. Also, jetzt bringe ich dir eine Erkenntnis, die Gott mir gegeben hat und möchte dir helfen zu verstehen. Wenn du ein Mensch des Glaubens sein möchtest, solltest du anders beten als die Menschen beten. Du solltest anfangen zu beten, wie Engel beten. Und wie würdest du dir vorstellen, wie würde ein Engel jetzt in deinem Fall beten, wenn es um Wohnung ginge, um Arbeit ginge, um Gesundheit ginge, um was weiß ich, Zukunft ginge? Wie würde ein Engel beten? Engel müssen nicht denken, was und wie sie beten. Die sind Engel. Die sind direkt vor Gott. Sie wandeln und leben in der Gegenwart Gottes. Sie beten einfach. Sie reden einfach. Sie reden das, was gerade geredet werden muss, weil sie in der Gegenwart Gottes bewusst leben. Wenn du bewusst in der Gegenwart Gottes lebst, redest du wie ein Engel. So. Und die Engel wissen hinter unseren Worten, wenn wir sprechen kein Blödsinn. Wir reden keine unnützen Worte. Deshalb war auch meine Predigt letztes Mal, hüte dich vor unnütze Worte. Ein Engel wird nie Unnötiges sagen. Er wird sagen, klipp und klar, Klartext. Und er sagt das, was dran ist. Und Gott steht zu ihren Worten. Engel beten Gott an, geben Gott die Ehre, nehmen selbst keine Ehre. Da sagen, komm, steh auf, preise Gott. Ihre Worte entspringen nicht aus der menschlichen Weisheit, obwohl sie sehr weise sind, die Engel, sondern sie kommen aus einer ganz anderen Tradition und ganz anderer Entwicklung. Engel sind total anders. Versuch einmal, wenn du betest, also Gebete des Glaubens sind Gebete der Engel. Wäre mal ein Engel. Nicht Bengel, Engel. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Die anderen, die teuflischen Engel sind gefallene Engel. Die machen, was sie wollen. Und die wollen sich durchsetzen. Die gefallenen Engel wollen sich nur sich selbst verwirklichen. Das ist der große Unterschied. Die wollen sich selbst verwirklichen. Aber die göttlichen Engel, die wollen nur, was Gott will. Und werde ein göttlicher Engel. Wenn du das kannst, zu denken wie ein Engel, dann betest du Gebete des Glaubens. Und das ist für dich ein Klacks dann. Dann betest du im Willen Gottes, dann betest du erhörliche Gebete, dann weißt du, meine Worte werden nicht leer zurückkommen. Fang also an, wie ein Engel zu leben und zu beten und zu handeln. Und du musst zuerst, also bevor du so ein Wesen bist, der andere segnet, und Engel segnen andere, ich lasse dich nicht, du segnest mich, dann hat Jakob gesagt, und Engel segnen, du musst zuerst einmal die Position eines Engels einnehmen, bevor du ein Segen bist. Und nur ein Gesegneter kann andere segnen, nur ein Geheilter kann andere heilen, nur ein Befreiter kann andere befreien. Solange du selbst noch gefesselt bist, versuch nicht, jemanden zu befreien oder den Teufel da rauszuholen von irgendwoher. Engel handeln anders als die Menschen, als die menschlichen Wesen. Sie reagieren immer himmlisch. Sie reagieren immer himmlisch. Denk darüber nach, wie wäre eine himmlische Reaktion auf meinen Fall, meine Situation, mein Zustand? Engel sind immer bewusst mit Gott verbunden. Sie haben keine Angst, ihren Auftrag auszuführen, zu sagen, was gesagt werden muss. Sie führen immer die Befehle Gottes grundsätzlich aus. Das sind Engel. Die gefallen nicht, aber die müssen dann immer jemand anders vorschalten und vorschieben und jemand anders bitten. Aber die göttlichen Engel, die führen Gottes Befehle aus. Im Glauben zu beten heißt, den Befehlen Gottes entsprechend zu beten, in Übereinstimmung mit ihm. Engel arbeiten nicht im Zweifel. Engel, sie hören auf Gott und sie tun den Willen Gottes. Sie können gar nicht genug den Willen Gottes tun. Das sind die Engel. Engel, sie treten immer zuversichtlich vor Gott. Sie scharnieren sich nicht, sie haben Freudigkeit. Sie freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut. Geschwister, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Weißt du, wenn Gott die anderen segnet, viele Christen sind schadenfroh oder missgünstig oder eifersüchtig oder neidisch. Ja, Herr, du segnest die und mich. Nein, die Engel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der mit Gott übereinstimmt und so weiter. Die sagen, ja, Herr, segnet ihn ruhig. Also ich kriege auch noch was davon ab. Und ich sage, wenn die anderen gesegnet werden, dir fällt auch was ab, auch wenn du nicht beteiligt bist. Wenn in einer Stadt Erweckung ist, da hat die ganze Stadt Erweckung. Ob die Gemeinden mitmachen oder nicht, die Kirchen sind alle voll. So, Engel, sie wissen, der Thron Gottes ist immer in Reichweite. Sie müssen nicht lange auf Antwort warten. So, in Hebräer 4, Vers 16 heißt es, wir sollen zuversichtlich vor Gottes Thron treten. Das ist also erhörliches Beten, so wie die Engel es tun. So im Glauben zu beten. Engel sind Geisteswesen, sie sind in Gottes Gegenwart, sie sind nicht materialistisch, sie hängen nicht am Materialismus, sie sind unabhängig von Materialismus. So, das sind die Beter, die echten Beter. Und soll's ein Engel mal werden? Wenigstens mal für 5 Minuten mal ein Engel werden. Probier einmal die Position eines Engels einzunehmen und du wirst anders beten. Als Partner Gottes, als Mitarbeiter des Herrn, als Freund Gottes. So, wahre Beter, er glaubt, was er betet, ist von der Richtigkeit überzeugt. Er glaubt, dass Gott ihn erhören wird. Ich werde es empfangen, weil ich gebeten habe. Und der Herr betrügt nicht, der Herr lügt nicht. Er glaubt an die Manifestation seiner Gebete, dass es materialistisch wird. Du betest im Geist und es kommt im Fleisch runter. Also du betest für den kranken Geist, für die kranke Seele und der Körper wird geheilt. Markus Kapitel 11, noch ganz schnell, Vers 22. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, sagt Jesus, dann kannst du zu dem Berg sprechen, heb dich weg und es wird geschehen. Gebete des Glaubens sind ganz konkrete Reden, Worte, Sätze, die kommen aus dem Herzen und sie heben Berge weg. Versuch einmal, bevor du da den Mount Everest zu beseitigst, aus der Welt schaffst, versuch mal mit einem Maulwurfhügel, ob du das schaffst. Gebete des Glaubens werden vom Ziel her gebetet. Hab deine Lust an dem Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gebete des Glaubens kommen aus der Lust am Herrn. Oh Herr, noch mehr. Gieß aus dein Feuer, gieß aus dein Geist, gieß aus deine Kraft. Löst du die Lawine, mach du das. Unsere Wünsche müssen aus dem Herzen Gottes entspringen. Und er wird dir geben, was dein, und ich möchte vielleicht sagen, sein Herz sich wünscht. Und nämlich, sein Herz wünscht sich genau das Gleiche, was dein Herz sich auch wünscht. diese Bitten, diese Gebeten, die du so zum Herrn sprichst, die sind schon längst erhört, die müssen nur noch abgerufen werden, deshalb zum Berg sprechen. Da ist schon alles hineingelegt, was du brauchst, Vollpension, da ist alles drin enthalten. Da musst du nicht den Arzt und den Apotheker fragen. Da ist alles drin in richtiger Dosierung und unschädlich und wirst keinen Schaden haben. Wenn du im Geist betest, betest du das Richtige. Deshalb, ich möchte dich einladen, lasst uns wahre Beter sein, die im Glauben bitten, die nicht den Menschen zuliebe beten, schöne Worte machen den Menschen und Menschen zu gefallen suchen. Als ich junger Christ war und ich habe mein geistliches Fiasko in der Gebetsstunde erlebt, dann kommt ein älterer Bruder zu mir und sagt, klopft mir auf die Schulter, heißt, der Herr hat dich lieb. Das wusste ich auch, dass der Herr mich lieb hat. Aber dann sagt er, hörst du, hör mal, wenn du nächstes Mal betest, versuch die Gebete richtig zu formulieren. Ich konnte damals noch nicht einmal richtig Deutsch. So, und dann sollten sie gerade mal einen guten Deutsch sein, als wenn der liebe Gott nur gutes Deutsch hört. Weißt du, und mir ist der Mumm vergangen zu beten, weil mein Gebet kritisiert wurde. Weißt du, wir machen manchmal auch Fehler als Menschen, wir kritisieren die Gebete anderer Leute, was der da zusammen gebetet hat. Manchmal muss man Gebete korrigieren, weil sie Unsinn sind. Aber lass die Gebete Gebete bleiben. Und Gebete werden immer in der Kammer gesprochen. Die großen, starken Gebete werden in der verschlossenen Türen gesprochen. Der das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Wenn du ein großer Beter werden willst, geh in die Kammer. Red mit niemand, das geht niemand was an. Sag's niemand, was du betest, sag's nicht, was deine Not ist, sag nicht, was dich beschäftigt und so weiter. Dreh deine Probleme nicht aus, bring sie Gott und Gott wird die Probleme verkleinern, reduzieren auf 0,0000. Da wirst du bald gar nichts mehr finden von diesen Problemen. Sag es ihm und nicht den Menschen. Weißt du, wir brauchen Hilfe. Und unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sag's ihm. Warum rennst du zu allen Leuten, alle möglichen Leute? Fang an, doch intensiv mehr mit Gott darüber zu sprechen. Einfach sagen, Herr, ich verstehe nicht, aber ich überlasse dir das Problem, ich übergebe dir die Steuer, das Steuerrad und du lenkst jetzt, du steuerst, du bringst mich ans Ziel, ich weiß es, du bist mit jedem noch zum Ziel gekommen, du kommst auch mit meinem Leben zum Ziel und ich überlasse es dir jetzt alles. Auch hier Krankengebet oder finanzielle Gebete oder materielle Gebete, berufliche Gebete, egal was für ein Anliegen ist, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und weißt du, was werfen ist? Ist alles verteilt, habe ich noch was? Ich habe noch was, aber das muss ich selber werfen. Guck mal, sind meine Probleme alle weggeworfen. Die werden zusammengekehrt, die kommen in den Müll. Verstehst du, das sind nicht mehr meine Probleme. Aber wir sind dann so fein und so weiter, wir heben das wieder auf und wir sammeln die wieder und sagen, vielleicht brauche ich das noch, vielleicht kann der Herr das nicht erhören, vielleicht muss der Herr mich noch irgendwie was lehren, vielleicht muss er mir noch was zeigen. Weißt du, wir sind so Heiligungsapostel. Wir denken, der Herr muss mir was erklären noch, vielleicht muss ich selber noch was lernen. Der Herr hat die Not zugelassen, damit du mit ihm sprichst und damit du ihm alles anheimstellst und nicht wieder die Nöte einsammelst. Und dann, wir nehmen das mit schön nach Hause und bewahren wieder in einem feinen Herzen. Oder dann müssen andere zusammenkehren und putzen. Müssen andere die Sachen zusammenlesen. Nein, wirf auf den Herrn und lass bei den Herrn und geh weg. Gott möge dich segnen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns lehrst zu beten, so wie die Jünger, die haben gesehen, du bist ein wahrer Beter. Du betest eine ganze Nacht und dann passiert was, wenn du vom Berg runterkommst. Herr Jesus, und auch wir möchten Beter werden, die die Welt verändern, die die Situation verändern und zuerst einmal unsere eigene Situation. Herr, wenn bei uns was passiert, passiert auch in der Welt was. Dann wird in der Welt was verändert, wenn sich bei uns was verändert. Durch deine Kraft und durch deinen Geist und durch dein Wort und durch dein Licht und Leben, Herr. Wenn du hineinleuchtest bei uns, dann wird es langsam hell bei den anderen auch, Herr. Und die anderen werden es merken, wes Geistes Kinder wir sind, wer unser Boss ist, wer unser Führer ist, wem wir gehören, wem wir dienen. Herr, zünde an, zünde in unserem Leben das Feuer des Gebetes, dass wir anfangen, für uns zu beten, für unsere Familien, für unsere Arbeit, für unsere Anliegen, für unsere Nöte. Und dass wir dann von uns aus so von dir gesegnet sind, dass wir dann andere segnen können und anderen weitergeben können, die Liebe Gottes. Herr, und wir sind in dieser Welt da, dass wir die Liebe Gottes austeilen und das reichlich. Die Liebe Gottes segne uns und mach uns zum Segen für andere. Herr, und in dem Maße, wie wir andere Menschen in deine Gegenwart hineinziehen, so viel werden wir zu dir hingezogen werden und so stark werden wir in dir verwurzelt sein. Ich segne die Geschwister, die jetzt auch Nöte haben. Herr, die mehr Nöte, größere Nöte haben, vielleicht wie ich und wie manche von uns hier und in dieser Versammlung heute Nachmittag. Herr, segne die Menschen mit großen Nöten, begegne ihnen. Und ich möchte jetzt auch dich einladen, lass uns zusammen in Sprachen beten. Ich weiß nicht, was dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du den Menschen hilfst, die gerade jetzt, O Scharama, dir, dass du aus uns betest, dass du der große Beter bist, Herr, der in uns ist. Der Heilige Geist ist der große Beter heute Abend. Halleluja. Scharama, Halleluja. Scharama, lass anfangen. Und du bist der Vollender. Ich preise dich, Gott. Halleluja. Halleluja, Shigarama, Shopa, Pasita. Der Herr macht einen Punkt. Halleluja. Und er sorgt dafür, dass es weitergeht. Dass es mit uns weitergeht, mit jedem von uns. Halleluja. Lob und Dank, Anbetung sei Gott. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Preis Gott. Und vielleicht